Herzlich willkommen zu der 6. Ausgabe des Achim Achilles Podcast. Ich sitze hier heute mit zwei Gästen.
Zusammen. Sag ruhig Legenden.
Ja, zwei Legenden zusammen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Achim Achilles, Micha Klotzbier, schön, dass ihr da seid.
Hi Frank, der Moderator der Herzen.
Ja, mach die nur lustig. Schneiden wir alles raus.
Zwei Legenden, das ist ein schöner Start, da freue ich mich natürlich, Tayo, danke.
Ja, war ein bisschen ironisch.
Nicht gemerkt. Ja, schön aus dem Urlaub, gebräunt, entspannt. Wie war's? Micha, wo warst du?
Ich war wieder in Cuxhaven und bin diesmal sehr viel Rad gefahren und gelaufen. Letztes Jahr noch Nordic Walking und geschwommen.
Ja, nicht gleich angeben zu Beginn.
Nee, ich wollte nicht angeben. Ich wollte nur sagen, was gut geklappt hat. Und ja, der Ernährungsteufel, den habe ich leider mitgenommen. Also ich bin zwar braun gebrannt, aber die Plauze ist immer noch da, im Gegensatz zu Achim.
Sag mal, was ist deine größte Ernährungsschwäche oder wo kannst du nicht Nein sagen?
Also, zu allem.
Okay.
Das Problem, was ich habe, es gibt nichts, was ich nicht esse. Also ich mag bis auf Leber und Hirn mag ich alles. Mhm. Und das ist so mein größtes Problem. Also ich sag mal Eis, Süßigkeiten, Kuchen, das ist normale.
Pommes.
Nee, Pommes muss nicht sein.
Aber süß.
Süß und Haxe.
Okay, also Hirn und Leber.
Süß und Haxe.
Ja.
Achim, wo warst du im Urlaub? Warst du im Urlaub?
Ich war erst eine Woche in der Oberpfalz, dann 4 Tage in Südtirol, dann 4 Tage in den Marken, das ist so in der Mitte von Italien, dann eine Woche in Schweden und dann eine Woche in der Tschechischen Republik.
Aha.
Insgesamt 4 Wochen, ich würde mal sagen Patchwork-Urlaub, einmal mit der Familie, einmal alleine, einmal mit meiner Frau. Ja, und jetzt bin ich wieder da.
Wahnsinn. Was war am erholsamsten?
Das hatte alles seinen sehr eigenen Flavor. Wir hatten die ersten 3 Tage eine Bauernhochzeit, weil unsere Trauzeugin 23 Jahre nachdem sie unsere Ehe gezeugt hat, jetzt auch selber geheiratet hat.
Okay.
Und es ging 3 Tage in einem Funkloch. Das war besonders bemerkenswert, weil keiner auf sein Smartphone geglotzt hat, es war super. Die Leute haben miteinander geredet. Wir haben sehr, sehr tolles oberpfälzisches oder unterfränkisches Bier getrunken. Wir haben in einem Zeltdorf gewohnt, so ganz archaisch. Und morgens bin ich immer 1 Stunde, habe ich mich aufs Rennrad gesetzt, bin durch eine wundervolle Gegend gefahren. Das ist ja da rot, die Kante, wo letztendlich der deutsche Triathlon erfunden wurde. Du weißt auch warum, weil da kannst du sonst auch nichts machen. Da ist einfach nichts, ja.
Außer schöne Natur.
Da gibt's noch so Freibäder wie in 80er Jahren, wo Eintritt 2 Euro kostet. Da gibt's noch so ein Brett
Freimark.
Genau, zwei Reichsmark kostet da der Eintritt noch. Und Südtirol muss ich einfach jedes Jahr hin, weil ich einmal auf 3000 Meter muss. Das ist einfach so. Beides mit Familie, da dann auch ein bisschen Rennrad gefahren, so die Berge hoch nach meinem Mont Ventoux-Abenteuer. Die gute Form, die ungefähr 2 Wochen anhält, danach nochmal ausnutzen. Dann haben wir Freunde in Mittelitalien besucht. Und dann war ich 1 Woche in Schweden. Alleine, sehr...
Alleine?
Naja, mit so einer Gruppe, aber im Wesentlichen in der Gegend. Extrem vegetarisch, Micha, so viel zum Thema. Extrem zuckerfrei, extrem alkoholfrei, das war super toll. Und dann mit meiner Frau noch 1 Woche, ich sag mal, Ehepflege.
Aber da sieht man mal den Unterschied zwischen uns Legenden, ne? Du hast 4 Wochen Urlaub, ich hatte nur 2. Ich hatte kein Funkloch, sondern nur 1 Woche Handy aus. Und während du auf 3000 Meter hoch musst und Rennrad gefahren bist, bin ich mit dem Fatbike durchs Watt geeiert. Also
nochmal mit dem Fatbike, du mit deinem Gewicht?
Naja, klar.
Da können wir vom Glück reden, dass du wieder aufgetaucht bist.
Naja, wir sind mit abfließendem Wasser sind wir quasi rausgefahren mit so einer kleinen Truppe. Und das Problem ist, wenn du einmal absteigst, gehen die Ballonreifen halt hoch und dann musst du das Rad festhalten, dass es nicht mit der Ebbe rausfließt. Und dadurch, dass Kirsten nur 1,60 Meter hoch ist, stand ihr das Wasser bis zur Brust.
Sah man nur den Hals.
Genau, aber war auch eine tolle Erfahrung.
Schiss und gekriegt?
Ich nicht, nee, aber bei Kirsten Schiss hatte sie nicht. Wir hatten eher Spaß und wir sind zwischen den ganzen Kutschen, die von Cuxhaven nach Neuwerk zur Insel rüberfahren und neben den ganzen Wanderern waren wir halt 5 Exoten, die wir dann da durchs Watt gefahren sind. Und jeder hat gefragt, habt ihr die Fatbikes geliehen oder... sind das eure? Und wir so, nee, das sind unsere, aber wir überlegen, ob wir nächstes Jahr vielleicht nicht mal ein bisschen länger hier Urlaub machen und euch mitfahren lassen. Ganz spannend.
Wo warst du, Frank?
Schweden, auch. Süd, Ost, Schweden.
Und du? Ja, Ich war so Mittel.
Mittelschweden.
Mittelschweden.
So richtiges Schweden.
Karlstadt war ja, die nächste größere Ansiedlung.
Oh, schön.
Ja.
Daraus schließe ich, dass ihr in Funklöchern und im Urlaub ohne Handy, Smartphone kein Olympia geschaut habt? Oder ein bisschen?
Naja, aufgrund meiner Fußballer-Vergangenheit wollte ich natürlich gucken, was nach der EM so fußballtechnisch irgendwie passiert. Hab da ein, zwei Spiele gesehen, aber auch nicht wirklich aktiv geguckt, sondern es einfach geschehen lassen. Dann habe ich gehört, dass Fabian Hambüchen hat eine Medaille gewonnen. Und was mich natürlich interessiert hat, was so im Marathon los war, dass die Hanna-Twins, die ja auch aus dem hessischen Fulda kommen wie ich, dass die Hand in Hand über die Ziellinie gelaufen sind. Und das würde ich mir natürlich mit meinen Kumpels jetzt beim Berlin-Marathon auch wünschen.
Mit den Hanna-Zwillingen? Nee, oder?
Die würde ich jetzt nicht mitnehmen. Die haben ja jetzt genug PR gekriegt durch ihren Zieleinlauf. Ich würde halt mit meinen Kumpels das anders machen.
Ja, da reden wir gleich nochmal drüber. Kurze, also Achim, du hast gar nichts geschaut, oder?
Ich entwickle langsam ein bisschen sowas wie eine Olympia-Allergie. Ich war ja als Journalist bei 4 Olympischen Spielen. Ich habe früher echt rund um die Uhr alles geguckt, sogar Ringen oder Schießen oder so absurde Sachen. Ich glaube den Scheiß nicht mehr. Ich glaube die Phelps-Weltrekorde nicht. Thomas Bach, den ich nun auch als Journalist lange begleitet habe, ist so für mich der Inbegriff von Doppelbödigkeit und doppelter Moral. Bei den Paralympics werden die Russen komplett rausgeschmissen. Für die richtigen Olympischen Spiele gibt's so Sonderregelungen. Ich habe das so ein bisschen verfolgt, was in Brasilien los ist. Da ist im Moment so politisch, geht's da drunter und drüber. Und ich habe das Gefühl, da wird so eine scheinheilige Soße aus guter Laune drüber gekippt. Den Menschen in Rio oder Brasilien nützt der ganze Kram überhaupt nichts. Das ist wie so ein Heuschreckenschwarm. Die Sponsoren und das IOC machen sich die Taschen voll. Mein Herz schlägt für die Athleten. Ich kenne aber auch aus meiner eigenen Geschichte eine ganze Menge von Leuten, die es eben nicht zu Olympia geschafft haben oder zu einer deutschen Meisterschaft. Und jeder Medaillensieger steht eben auch auf einem großen Haufen von Menschen, die es nicht geschafft haben und die immer diesem olympischen Traum hinterhergeiern. Das ist so eine Mischung aus Mitgefühl und Mitleid und Desinteresse. Wie gesagt, großen Respekt vor jedem, der da überhaupt startet. Auf der anderen Seite, ich mache nicht mehr.
Puh, das ist ja jetzt ein ziemlicher Schock, ja.
Oh, wollen wir eine Zeile
genau,
für die Bild draus
machen? Achim Achelles interessiert dich nicht mehr für Olympia. Du hast ja auch eine Kolumne geschrieben.
Ich interessiere mich für Sport.
Ja, aber das ist doch Sport. Was ist daran
falsch? Ja, es ist Sport, aber der Rahmen ist
einfach. Was würdest du ändern?
Falsch. Ich glaube, an Olympia kann man nicht richtig viel ändern. Das ist so ein globaler Konzern, der funktioniert nach seinen Regeln, der vertickt im Wesentlichen Fernsehrechte. Das ist das Hauptgeschäft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gut finde, dass mit meinen Gebührengeldern, ich weiß, mit dem Argument kann man immer alles totschlagen, aber dass mit meinen Gebührengeldern dieser Scheißkonzern gemästet wird. Natürlich könnte man sehr viel Entwicklungshilfe, gerade in Staaten, wo es nicht so läuft, könnte man damit betreiben. Am Ende ist es keine globale, völkerverständigende, faire Geschichte, sondern die ohnehin viel haben, die holen auch viele Medaillen. Und wenn dann irgendein Exot mal eine holt, dann kommen immer so diese mitleidigen Fröhlichkeitsgeschichten, die mir auch zum Halse raushängen. Dieses paternalistische, ach guck mal, der Afrikaner kann's auch.
Kann auch schwimmen.
Kann auch schwimmen oder laufen, wie wir schon länger wissen. Ich finde es eine verlogene Scheiße. Und dass die Athleten mitmachen, klar, sie müssen, weil ein Olympiasieg ist so eine Art Lebensversicherung, wenn du das einmal geholt hast. Ich verstehe die Logik dahinter. Ich muss sie aber nicht gutheißen.
Ist das jetzt quasi das Ergebnis von deiner damaligen Arbeit, dass du sagst, ich war 4-mal dabei, ich habe alles gesehen, es verändert sich nichts, es wird immer noch schlimmer, alles kommerzieller? Oder ist das auch ein Altersding vielleicht, wo du sagst, ach, ich gehe lieber selber raus und mache mein Ding und interessiere mich nicht mehr für Fernsehen?
Also ich gucke ohnehin kaum noch Fernsehen.
Genau,
ja. Das gehört einfach, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber meine Kinder gucken YouTube, wenn sie was Bewegtes gucken. Oder sowas wie Netflix, das ist für mich kein Fernsehen, aber das ist einfach werbefreies Qualitätsangebot. Ich bin, glaube ich, zu lange selber Journalist, um noch vieles davon zu glauben, was da passiert, sagt einer, der selber im Fernsehen rumspringt. Ja, das ist widersprüchlich, gar keine Frage. Da ist mir, es ist einfach zu viel Inszeniertes und wir tun so, als sei das die Realität, was in Wirklichkeit Theater ist.
Ja, aber ist das nicht auch schön?
Also, ja, klar, ich lasse mich auch gern verarschen, so ist das genau. Nicht. Kann ich ja selber auch gut. Also brauche ich gar kein Fernsehen zu.
Nee, aber die Emotionen der Athleten, die Leistung der Athleten, okay, Doping hin oder her, ist ja da. Und
ja.
Leute messen sich aneinander,
ja.
Die Welt kommt zusammen.
Ja. Darf sie auch.
Man
aber
sieht
auch
mal, keine Ahnung, mongolische Ringer.
Ja.
Oder südafrikanische Schwimmer.
Na gut, mongolische Ringer sehe ich, wenn ich jeden Morgen in den Spiegel gucke. Also
nein, Frage, es ist auch so eine Quotenscheiße, ne? Der Quotenmongole, ne? Oder dieses syrische Flüchtlingsmädchen Yosa hieß sie, glaube ich, die dann da gestartet ist und auf einmal. Das ist ja auch so ein emotionaler Ablasshandel. Ne? Wir wissen alle, dass in Aleppo die Leute, die Menschen reihenweise jeden Tag ums Leben kommen und dann können wir uns so, ist das so ein Entlastungsfreuen, ach guck mal, es gibt ja doch welche, die es rausschaffen aus dem Elend. Das ändert aber an der Situation in Aleppo überhaupt nichts. Und für mich ist das immer so eine Zuckerglasur, die über die Realität
geschüttet wird. Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist quasi, ist es schlecht, dass es eine Zuckerklausur gibt? Oder wenn man die auch noch weglässt, also wenn es kein Olympia gibt, keine WMs mehr, keine EMs mehr, was ja alles im
Grunde kommerziell... Schießen sich die Leute wieder tot.
Was ist dann? Was bleibt dann an Nachrichten übrig?
Also bei mir ist es so, dass ich jetzt so zur EM kaum ein Spiel gesehen habe. Also,
ach komm, du als alter Fußballer?
Ja, das Einzige, was ich mit meinem Freund Knut geguckt habe, war Deutschland-Frankreich. Und da habe ich hier bei unserem internen Tippspiel die Chance gehabt, wenn ich auf Frankreich tippe, noch Platz 2 zu kriegen. Ich war natürlich innerlich für Deutschland, aber durch den französischen Sieg habe ich mich dann auf Platz 2 gearbeitet, hinter Elli. Ne? Das ist eigentlich Wahnsinn, dass Elli unser Tippspiel gewonnen hat.
Das ist immer so, Frauen gewinnen immer Tippspiele.
Ja, und da sieht man halt mal, dass genauso war es dann bei Olympia. Olympia habe ich auch nicht mehr geguckt. Ich meine, ich sehe das nicht so global galaktisch wie du, Achim, sondern eher so in meiner kleinen Welt. Und meine Schwiegermutter war sogar mal im Vorspann vom aktuellen Sportstudio, weil sie Speerwerferin war und auch mal bei Olympia war.
Nein, Vorspann. Sag mal, wie die heißt.
Christa Peters.
Christa Peters.
Ist in Hannover und
Christa
das ist so die einzige, das ist so, ach nee, Matthias Steiner.
Also verstehe, sie hieß gar nicht Christa Peters.
Wie ist Matthias Steiner?
Steiner ist deine Schwiegermutter.
Nein,
das
war's.
Ist ja interessant.
Matthias Steiner
Patchwork, hä?
Ach Mensch, ich kriegst du nicht. Der war ja auch Olympiasieger, der einzige oder der im Gewichtheben. Und den habe ich jetzt auch getroffen auf der ISPO. Der hat ja mit seinem Steiner-Prinzip 45 Kilo abgenommen. Und ja, das fand ich schön zu sehen. Also das
aber das ist nicht ja Prinzip, du hast schon mehr abgenommen.
Ja, und da habe ich zu ihm gesagt, du Matthias, das Steiner-Prinzip ähnelt dem Klotzbier-Prinzip schon. Und dann
einfach weniger essen, ne?
Genau, und dann, dann sagte seine Frau Inge, ja, Micha, wir kennen deinen Blog bei Achim und finden es auch toll, was du machst. Und dann sage ich, ja, vielleicht können wir auch mal was zusammen machen, dass der Matthias mir mal Gewichtheben zeigt oder ich ihm mal Laufen beibringe. Oder
mit Inge habe ich ganz lange bei N24 zusammengearbeitet.
Deswegen kennt die dich und deinen Blog wahrscheinlich auch.
Und sag mal, und deine Tante, Schwiegermutter,
ja.
Peters,
Hat die
von, nein, aber interessiert mich wirklich. Die hat bei Olympia teilgenommen. Die hat keine Medaille gewonnen.
Müsste ich sie nochmal fragen, aber ich glaube nicht.
Aber hat sie davon irgendwas gehabt? Im Sinne von, hat sie dann mit ihrem Ruhm ein kleines Sportgeschäft in Fulda aufgemacht?
Sie war im Vorspann des aktuellen Sportstudios.
Genau.
Da kannst du ja ein Ei drüber schlagen. Aber ich meine, hat das auf ihrem weiteren Lebensweg sich irgendwie positiv ausgezahlt?
Na, definitiv. Ich meine, sie ist Sportlehrerin in Hannover und,
komm,
das nein.
Immerhin Hannover.
Ja, nicht
meine Heimatstadt. Wenn ich nächste Woche beim Stadtlauf in Hannover bin und meine Schwiegermutter zuguckt und den Podcast hört, da kriege ich bestimmt Ärger.
Meinst du, was du einen Ärger von Matthias Steiner kriegst?
Mit Schwiegermüttern kriegt man, mit Schwiegermüttern sind dafür gemacht. Wir sind
ein bisschen abgekommen, eine letzte Frage noch zu Olympia, dann ist es auch durch. Also mein Gedanke war schon auch, und das spiegelt sich hier wieder, dass Olympia nicht mehr diesen Punch hat wie früher. Früher hab ich zumindest das Gefühl, war Olympia eine riesengroße Sache.
Ja.
Und jetzt ist es schon Thema von gestern, Schnee von gestern.
Naja, oder nicht? Halt so ein weiteres, also trägt halt zu diesem Grundrauschen der dauernden globalen Unterhaltungswelle bei.
Ja.
ist nichts Besonderes mehr.
Aber von diesem Olympia und so, von diesen Olympischen Spielen bleibt dir nichts hängen.
Null. Doch, die Hahner-Zwillinge. Zwei Dinge, die ich mitbekommen habe, ja, weil an der Tankstelle Bildzeitung gesehen, so ein Klassiker. Ja, ne? Ja, ja. Einmal der kleine Harting,
ja,
der irgendwie nach seinem Medaillensieg irgendwie
total überfordert war.
Total überfordert war. Ich sage, ich liebe ihn dafür. Ja, alle wollen immer Authentizität, genau, und das war authentisch. Ja, der war so in diesem Moment.
Hab ich gar nicht mitgekriegt.
Erklärt Frank gleich. Ich habe nur die Überschrift gelesen. So, wir wollen immer Authentizität. Was mir am allermeisten auf den Puffer geht, sind diese Sportler, die das von ihren Medientrainern angelernte Zeug so eins zu eins aufsagen. Ne? Beim Fußball ganz schlimm, ne? Das ich muss der Trainer entscheiden. Ja, und ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und dieses ganze Geseier. In dem Moment, wo einer echt ist, und das war der kleine Harting in dem Moment, da siehst du einfach mal den Menschen hinter diesen komischen Medienfassaden. Und allein dafür liebe ich ihn. Wunderbar, egal was er gesagt hat, solange er jetzt nicht gleich NPD-Reklame macht oder so. Aber so.
Hat er nicht.
Erklär mich ja nochmal eben schnell, was passiert.
Naja, also Christoph Harting hat Gold gewonnen, das weißt du.
Nee.
Okay. Okay, Diskus.
Das ist diese Olympischen Scheibe. Spiele. Hast du mitbekommen, Rio?
Leichtathletik.
Ja, schon. Also Robert Harting ist raus, ganz früh. Sein Bruder Christoph ist auch dabei gewesen. Hat Gold gewonnen, überraschend.
So. Berliner.
Alle sagen, wow, toll, geile Geschichte. Er geht aufs, also erstmal verweigert er das, ich weiß nicht, ob das obligatorisch ist, aber dieses Interview bei der ARD, man sieht ja sozusagen aus der fernen Kamera, wie er quasi vorbeiläuft und den Handschlag auch verweigert von Norbert König, glaube ich war es, ja, und geht vorbei und auf dem Siegertreppchen ist er merklich überfordert, weiß nicht, wohin mit sich, kann nicht weinen, er kann nicht jubeln, er steht da und albert halt irgendwie rum.
Ja.
So. Eigentlich ganz süß irgendwie, ja, wenn er jetzt so nicht gerade ein Hühner wäre. So.
Und echt.
Genau, und echt. Und dann bei der Pressekonferenz war noch eine Geschichte, da war ein polnischer Reporter, der ihn mit Robert angesprochen hat. Und darauf sagte er dann so, you can leave now. Oder you can go oder so.
Super, ja.
Und das war, ich glaube, es war nicht so böse gemeint, wie es rüberkam.
Ich habe zu Frank Reichardt mal Ruth Gullit gesagt. Das war ähnlich. Als Reporter.
Okay, na, ja. Was hat er gesagt?
Also ich glaube, gedacht auf seinem Hirndisplay stand auch, fuck, also geh, ja, hau ab, ja. Also, ja, ich verstehe das bestens.
Aber er hat gesagt, das nächste Spiel ist das Wichtigste.
Ja, genau. Und die Mannschaft.
Nee, und daraufhin wurde er dann quasi sehr kritisiert. Er hat sich dann auch entschuldigt und damit war die Sache dann auch im Grunde durch, aber er hat selber gesagt, er war überfordert, er kann mit dieser Situation nicht umgehen.
Wunderbar.
Und er ist kein Typ, der so in der Öffentlichkeit steht und dann steht er auf diesem Siegertreppchen, ja, die Nationalhymne, ja, läuft und er weiß, dass alle Menschen ihm zugucken und ihm ist es unangenehm einfach.
Na gut, so. Ich meine, letztendlich ist es ja bei mir genauso. Vor 2 Jahren hat kein Hahn.
Jetzt fange ich wieder von dir an, wir reden doch, gleich über dich.
Stell dir vor, Micha gewinnt den Berlin-Marathon.
Ja, ja,
dann weißt du ungefähr,
wie sich das anfühlt. Wir reden gleich in aller Ausführlichkeit so über dein Leben, deine Leistungen. Aber jetzt noch mal ganz kurz. letzte Geschichte, die Hahner Twins. Das, ja, war das, was ihr beide auch mitgekriegt habt. Die Hahner Twins, Marathon, ja, gelaufen, 2,45, 30 Grad Hitze.
Ja.
Platz 81, 82 und kurz vor dem Ziel,
ja,
fassen sich an die Hände und laufen, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
ja,
gemeinsam durchs Ziel.
Ja.
Daraufhin gab es sehr viel Kritik von allen Seiten. Sabrina Mockenhaupt hat irgendwas gepostet, gleich wieder gelöscht und dann gab es Kommentare.
Aber was war der Vorwurf genau?
Ja, also der Vorwurf war erstens, also ich habe es mir aufgeschrieben, weil es gab einige Vorwürfe.
Ah.
So der schönste Vorwurf war kleinen Mädchen Gedöns. Ja, das ist so diese alten Herren, die sagen so, ey, das ist hier Olympia und nicht irgendwie so ein Volkslauf und das ist hier okay, so, ne?
Ja.
Das ist aber, kann man unter Machotum abhaken, das ist eigentlich Quatsch.
Ja, AfD-Kritik. So.
Dann gab es den DLV-Präsidenten Clemens Prokop,
ja,
der sagt, unter dem Gesichtspunkt eines sportlichen Wettkampfes ist es nur schwer zu verstehen, dass man händchenhaltend ins Ziel läuft. Das passt nicht zu meinem Bild von einem Wettkampf.
So, das heißt, es muss Blut fließen, es müssen Messer im Rücken, genau, stecken und man darf auf gar keinen Fall nett zueinander sein.
Man darf vor allem nach einem Marathon, ja, nach 2,45
über 30 Grad
nicht lächelnd durchs Ziel laufen. Bei Olympia.
Weil man muss kotzen. Man, genau, muss sich eingeschissen haben und so wie dieser, also, Gär, das habe ich auch noch mitgekriegt, da.
Der einfach weggeklappt,
ja,
ist, ne?
Ja, der glaube ich das erste Mal nicht gefinisht vor, wann war das? Peking nicht gefinisht, London nicht gefinisht und jetzt irgendwie kurz vorm Zieleinlauf. Durchfall, Kollaps und dann trotzdem ins Ziel und Achter geworden. Also einfach so eine sehr berührende Geschichte. Die Hahner Twins sind natürlich ein Marketing-Doppelgeschöpf, ja. Und natürlich ist es, wissen die auch, dass wenn sie Hand in Hand durchs Ziel rennen, dass das ein Foto ist, was um die Welt geht, und was bei einer relativ mittelmäßigen Leistung, wenn du auf Platz baftzig landest, dass das dann immer noch die Gewähr ist, dass es wahrgenommen wird. Diese Zwillinge sind einfach was Besonderes.
Das aber glaubst du nicht wirklich, das war so geplant?
Es ist mir so scheißegal. Ja? Ich meine, wenn die Lust dazu haben, ich meine, was sind noch genau die Kriterien? Aha, das ist kein Wettkampfverhalten. Ne? Man muss sich hassen, man muss Zähne fletschen und Blut kotzen. Das andere kleine Mädchen gedönst, das ist eine Meinungsäußerung, aber jetzt auch nicht so ein richtig fairer, klares Kriterium. So what? Ich finde das Bild und die Botschaft, wir laufen ja Hand in Hand durchs Ziel, finde ich doch viel, viel schöner, als wenn die auf allen Vieren reihend über die Ziellinie kriegen.
Vor allem der größte Vorwurf, den hast du auch gerade angesprochen, ist ja auch gewesen, dass die Leute sagen, das war PR.
Ja, PR ist so, ja immer alles. Oh, was machen wir hier gerade mit unserem Podcast?
Was macht denn Bastian Schweinsteiger? So, was macht Thomas Müller, wenn er für Rewe Werbung macht?
Das ganze Leben
ist PR. Das ist voll okay, aber wenn die sagen, wir sind Sportunternehmerin und wir geben 2 Tage vor dem Wettbewerb ein Interview, dann sagen alle so, ey, das ist nicht professionell, das ist PR, die stellen sich in den Vordergrund und also Quatsch.
Michael, machst du PR?
Nee, ich kann gar nicht PR. Das sagt mir Frank jeden Tag, dass ich keine PR kann. Deswegen habe ich jetzt auch meinen Blog zum Videoblog gemacht, weil ich nicht schreiben kann. Ja. Also PR ist für mich immer was Geschriebenes und da bei mir das immer so ein bisschen nach Legasthenie schreit, da habe ich das jetzt zum Videoblog gemacht.
PR ist immer was Geschriebenes, das ist nicht schlecht. Ja,
das ist der nächste Buchtitel.
Ja, genau. So,
der Rat, der PR-Ratgeber.
Also Hand in Hand durchs Ziel ist dann schon mal keine PR.
Ja, und der letzte Vorwurf war auch noch, dass die Leistung von Anja Scherl, die Platz 44, auf Platz 44 gelaufen ist, davon übertüncht wurde oder die wurde nicht beachtet. Wobei ich sagen muss,
die Medien.
Nee, sagen Facebook. Leute.
Ja, Facebook Leute.
Ja. Aber das erste Interview, das danach gegeben wurde, war mit Anja Scherl.
Ja.
Also es war nicht so, dass die Medien gesagt haben, ey, ihr Zwillinge, kommt mal schnell her, ihr wart cooler.
Wollt ihr so süß sein.
Ja, sondern das erste Interview galt dann halt auch derjenigen, die dann als 44.
Letztendlich ist es ja so, dass ich kein Zwilling bin. Also ich hatte zwar 160 Kilo.
Aber du hättest Menge genug gehabt.
Ja, und du hast ja gesagt, ich konnte mich früher, musste ich ja um mich selber rumlaufen, wenn ich mich umarmen will. Keine Ahnung.
Das ist nicht Achims Stil.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich finde das sehr verletzend.
Gerade beim ersten Spiegel-TV-Auftritt haben sie gesagt, Mann, das ist dein Kollege, der war ja so fies zu dir.
Ich hätte noch, also... Gut, das ist jetzt ein Männerthema. Ich weiß nicht, ob das hier hingehört, aber mich interessieren auch so rein technische Fragen mit 160 Kilo. Also was so...
Wie man sich die Nase putzt.
Ja, wie man sich die Nase putzt.
Zum Beispiel. Eine Frage, die ich so habe.
Ja, oder sich die Flusen aus dem Bauchnabel spult. Ne?
Ich bitte. Meine,
den findest du ja gar nicht.
Okay, dann kommen wir jetzt zu Leistungen.
Oh, Herr Oberlehrer unterbricht wegen Niveaualarm.
Von Olympia zum Stadtlauf Berlin 2016. Da ist etwas passiert, was die Sportwelt erschüttert hat. Mhm. Der gute Kollege Micha Klotzberg, der sich jetzt gerade ein wenig peinlich berührt, die Kopfhaut, kann man das sagen?
Ja.
Die Haare.
Ja, sind ja nicht.
Streichelt.
Worauf habe ich mich hier nur eingelassen?
Ist den Halbmarathon gelaufen, den ersten offiziellen Halbmarathon. Hast du das mitgekriegt?
Das habe ich mitgekriegt. Und muss sagen, und du weißt, dass das stimmt, lieber Micha, ich hätte es nicht geglaubt.
Sag nochmal die Zeit.
Ich hätte gedacht.
2:03:21 netto.
2:03:21, das ist ziemlich gut, weil du hattest Knieprobleme, du warst, als ich dich beim Silvesterlauf gesehen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, du bist spazieren gegangen, du hast für 10 Kilometer 1:20 gebraucht, glaube ich. Wenn man das auf Halbmarathon hochrechnet, kommst du aber auf satte 2,5 Stunden, sehr satte 2,5 Stunden. Ich dachte, wie soll denn das gehen? Insofern kann ich nur sagen, Respekt. Erstens vor deinem Durchhaltevermögen, weil ich habe alles versucht, dir diesen scheiß Marathon auszureden, weil ich gesagt habe, du machst dich tot damit. Respekt aber auch vor deinem Knie. Da muss man mal sagen, da kann man einfach mal einen Dank an die Götter,
an die Kniegötter des
Meniskus und des Seitenbandes schicken, dass das mitmacht. waren, glaube ich, das zu
ich viel. Ich wollte gerade sagen, ja.
Schneiden wir raus. Nee, aber echt, Respekt. Bist du mit jemandem Hand in Hand ins Ziel gelaufen?
Weil das wäre nicht gegangen.
Nee, ist PR.
Das ist ja kein Wettkampf mehr.
Na, es ist jemand hinter mir gestolpert, der hat mich ins Ziel geschoben und ich habe gedacht, Alter, wer
hat mir eine Sekunde rausgeholt?
Da ist einer genau, hinter mir gestolpert und hat mich ins Ziel geschoben.
Könnte man jetzt sagen, es ist PR.
Und vor allem dich ins Ziel schieben geht ja überhaupt
nicht. Darf man das?
Das sind diese Leute, die auch so Güterzüge schieben können.
Ja, und mein Freund Klaus von Gypsies.com, der mitgelaufen
ist. Klaus Bechtold.
Genau, der ist ja mitgelaufen und der konnte mir auch nicht die Hand geben und dann bin ich alleine ins Ziel gelaufen.
Super.
Quasi. Der konnte dir nicht die Hand geben, weil?
Nö, der hat ja das Live-Tracking über Gypsies gemacht.
Der hat auch noch beide Hände voll.
Beide Hände voll. Das Mikro.
Ja. Unser Klaus. Ja, nee, Stirn, da war ja die GoPro noch.
Ja.
Erzähl mal von dem Lauf.
Ja, es ist halt, ich habe es die Woche auch mal auf Facebook gepostet und letztendlich ist es so, dass ich ja jetzt eine dreijährige Historie mit dem Stadtlauf verbinde. Also 2014 war ich als Gast eingeladen von dir, Achim, und durfte mir deine Weltrekordstaffel angucken, wo du ja, glaube ich, irgendwie als Zielläufer
Thema
Rekord verkackt hast.
Und du warst der, der immer im Verpflegungsstand gelauert hat, ob was runterfällt.
Nein, auf keinen Fall. Ich bin damals mit Karin Siems und mit unserer Kollegin Tina und Frank bin ich zum ersten Staffelstabübergabe mit Inga-Lena Heuk gejoggt.
Warst du aus der Puste?
500 Meter.
500 Meter mit 160 Kilo. Ich war fix und fertig.
Ist kein Witz.
Ich habe Tina meine Jacke gegeben, ich habe geschwitzt.
Die Klotzbier-Twins.
Genau. Ich hatte weiße Klamotten und eine rote Jacke und alle haben sie mich für einen Sanitäter gehalten, wollten mich aber retten.
Ja.
Also das war so mein Start und dann war es so, dass danach gab es ja so ein bisschen Essen mit deinem Team und so. Ja, und dann saß ich neben Nils Schumann, dem 800 Meter Olympiasieger. Mhm. Ich kenne sogar drei aus Olympia schon.
Hammer.
Es werden immer mehr. Und Matthias, der hat, glaube ich, Wiese irgendwie mit Kugelstoßen hatte, der, glaube ich, auch was bei Olympia mal gemacht. Ja, und da war es so, da saß ich da in der Runde eurer Sportler mit Inga-Lena Heu, Klaus Bechtold, da waren noch ein paar namhafte dabei.
Ja, gute Junioren.
Genau, und dann sitzt du da, kriegst deine Nudeln und denkst so, boah, kacke.
Wofür eigentlich?
Und du sitzt hier mit 160 Kilo zwischen lauter Sportlern und eigentlich gehörst du hier gar nicht hin.
Mhm.
Und Knut hatte mich und du, ihr habt mich damals eingeladen. Ja, das war so meine erste Berührung und das war im
August. War dir das peinlich?
Ein Stück weit ja. Also du hast mich komplett ignoriert. Also du hast überhaupt nicht mit mir gesprochen.
Ich habe dich nicht gesehen.
Du hast an mir vorbeigekommen. Ich dachte, du wärst ein Sanitäter.
Ich wusste gar nicht.
Also sein Sanitäter.
Also Entschuldigung, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich kam direkt der Geburtstagsparty meiner Frau, von der 50. Geburtstagsparty meiner Frau aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich hatte die ganze Nacht, weiß der Geier wie, ich war noch breit wie 10 nackte... Also,
Friseusen?
Egal, so eine russische U-Boot-Besatzung. Und dafür, dass ich überhaupt über 500 Meter gekommen bin, also für mich individuell war es eine Leistung. Aber egal, Punkt. Also deswegen habe ich dich nicht gesehen, weil ich dich nicht gesehen habe.
Wahrscheinlich hast du so geschielt, genau, du hast geschielt und dann stand ich im toten Winkel vielleicht. Lasst euch gelten. So, und dann ein Jahr später habe ich circa 40 Kilo abgenommen gehabt und freitags Klaus angerufen, du, wollen wir den Stadtlauf machen? Wir machen einfach mal einen Viertelmarathon draus.
Also den Zehner.
Genau, den Zehner. Ja. Und voll geile Stimmung. Und ich sag mal so, von dem ersten Stadtlauf war ich so geflasht, dass ich gedacht habe, okay, irgendwie gehöre ich in diese Sportwelt nicht, aber wenn ich da rein will, muss ich was tun. Hab dann 40 Kilo abgenommen, hab den Zehner gemacht mit Klaus und bin
Zeit?
Mit. Habe ich nicht mehr im Kopf, war über eine Stunde auf jeden Fall. Und also nicht benennenswert.
Aber bist du durchgelaufen oder gegangen?
Gebounced. Also damals bin ich ja noch gebounced. Das ist ja das, was vor oder nach Nordic Walking kommt und vor dem Joggen, das ist ja das Bouncen. Gibt es irgendwie ein cooles Video bei uns.
Aber du bist nur offiziell gebounced. Im Grunde bist du eigentlich gelaufen, oder?
Ja, viele
Aufgang.
Ja, Klaus hat immer mal so auf meinen Laufschritt geachtet und sagt, du, es ist nicht immer ein Fuß auf dem Boden, also du hast eine Flugphase. Und dann sage ich, das ist kacke, wenn das jemand sieht, dann kriege ich Ärger, dass ich nicht gebounced bin.
Wenn jemand sieht, dass ich eine Flugphase habe, kriege ich Ärger.
Wie beim Gehen.
Ja, und dann war es so, dass ich mit Inga-Lena Heuk ins Ziel gelaufen bin. Die hat mich dann irgendwie 500 Meter vorher noch abgeholt. Und
das über die Ziellinie geschubst.
Genau, das ist ja irgendwie auch eine Motivation, wenn so eine Sportlerin, die ja auch schon viel geschafft hat, gut aussieht, mich dann über die Ziellinie zieht oder trägt, genau. So, und dann Ja, dieses Jahr Generalprobe, ne? Halbmarathon.
Und also zweimal die Runde.
Genau, zweimal ja. die Runde. Der Start wurde leider ein bisschen verschoben. Das war ein bisschen schade, dass wir nicht da direkt vorm Sportcheckladen in der Schlossstraße gelandet sind, sondern ein bisschen weiter abseits. Ja, und dann sagte Pete, du mach locker, mach eine 2:20, mach 1:10 in der ersten Runde, mach eine 1:10 in der zweiten Runde. So, und dann sind wir gestartet und ich dachte so, krass, ich bin auf dem 6er Pace. Dann war ich auf dem 5,5er Pace und irgendwie wurde ich immer schneller und dachte so, kacke, was machst du denn jetzt? Ja. So, und Klaus mit seiner Uhr, der hat mir immer die Gesamtpace, der hat immer alles ausgerechnet, das ist so das Gypsy's Brain. Also der hat immer gesagt, wo ich wann rauskomme, wenn ich jetzt so weiterlaufe. So, und dann die erste Runde weit unter einer Stunde.
Ja,
da war ich irgendwie total überrascht und dann habe ich Pete getroffen, da sagt er, und wie läuft's? Da sage ich, du, ich kann nicht schneller, ich kann aber auch nicht langsamer, das ist genau das, was mein Körper will. Und dann sagt er, du, mach weiter so.
Ja.
Und das Krasse ist, dass ich halt auf der Strecke mehrfach erkannt wurde. Also nicht nur von durchtrainierten Läufern, die mich überholt haben, die mir auf die Schulter geklopft haben und haben gesagt, weiter so. Sondern ich habe natürlich auch die fokussiert, die ein paar Kilo mehr auf den Rippen hatten. Und dann dreht der eine sich rum und sagt, du Micha, ich will dir einfach nur kurz Danke sagen, weil du bist der Grund, warum ich hier heute laufe. Wegen dir habe ich 20 Kilo abgenommen.
Wow.
So, und dann habe ich natürlich wieder einen Gang runtergeschaltet, erstmal mit ihm gelaufen, weil ich diese Emotion ja auch aufsaugen will.
Klar.
So, und dann habe ich natürlich auch wieder fokussiert vorne die Läufe.
Also die Spitze.
Also ich habe dann eine Erdinger Flasche auch überholt.
Dein größter sportlicher Erfolg.
Ja, genau. Für die Sebamed-Flasche hat es noch nicht ganz gereicht, aber
also Sprinter.
Ja, und dann war es so, dass bei Kilometer 17 sagte Klaus, wenn wir jetzt Gas geben, dann kommen wir unter 2 Stunden raus. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt packe ich mal den Tiger aus, habe runtergeschaltet und in dem Moment...
Also hoch oder runter?
Naja, runter, weil du musst ja Gas geben beim Autofahren, schaltest du runter, um nochmal zu beschleunigen.
Frankfurt U-Bahn.
Ja gut, runterschalten ist eher so im
langsamer
ja,
werden.
Hoch, runter,
du also ich habe auf jeden Fall, ich wollte nochmal Gas geben und dann hat die Wade gezwickt und dann habe ich gesagt, du Klaus, es sollte nicht unter 2 Stunden sein und lauf mich irgendwie so einen Zielkorridor bis 2:05. Hat er aber netto und brutto nicht gesagt und dann hat er mich brutto auf 2:05 gelaufen und netto auf 2:03:21.
Cool.
Ja, und dann bist du im Ziel und denkst so,
wow,
geiler Scheiß, Halbmarathon abgehakt. Generalprobe, für mich halt extrem wichtig, weil es für mich wirklich so ein Standortbestimmung jetzt für in 4 Wochen war. Hm. Und ja, es fühlt sich einfach hammergeil an. Und wenn ich dann Tag danach noch beim Sat.1 Frühstücksfernsehen mit der hübschen Marlene Rote Betesaft trinken darf und darüber berichten kann.
Ich glaube, Frühstücksfernsehen ist ja auch für dich erstmal, ne?
Ja, es ist ein bisschen früh. Ich habe gesagt, ich komme gerne nochmal ins Abendbrot-TV. Ja,
aber die Croissants.
Was ist deine Bestzeit?
1,43.
1,43.
Auf dem Halbmarathon.
Das heißt, ihr so leistungstechnisch nähert ihr euch
sind
an?
Sind wir nicht, es ist nicht, nee, ohne Scheiß, nicht mehr so rasend weit. Wenn du was unter 6 durchlaufen kannst, dann ist das am Ende... Erstens mal die Kilos bremsen dich, das ist das eine. Und das andere, was du natürlich, vermute ich mal, in Pietes Trainingsplan nicht so häufig drin hast, sind so wirkliche Tempoeinheiten, ne? Wo du dann, was weiß ich, 5x2 Kilometer in richtig schnell machst.
Habe ich heute Morgen gemacht.
Aber nicht in 4:30 oder so.
Nein,
eben.
Ich glaube, 5 ist das Schnellste.
So, was ich aber 5 und 4:30 ist nicht mehr so weit auseinander. Ja. Ja, und wenn du das Gewicht noch runter hast und ein bisschen mehr Routine hast, das klingt jetzt, diese 20 Minuten klingen relativ viel, ist aber mit Training lösbar, weil wir bewegen uns jetzt hier, müssen wir auch mal fairerweise sagen, wir bewegen uns schon in einem ganz ordentlichen Bereich, aber Olympia ist halt nochmal was anderes, ja. Und wie jemand einen Halbmarathon in unter einer Stunde laufen kann, was ja, glaube ich, inzwischen so der Weltrekord in etwa ist, da kann ich nur sagen, ey, Hammer, ja, das ist einfach mal doppelt so schnell wie du und 1/3 mal so schnell wie ich zu meiner besten Zeit.
Aber die wiegen ja auch nur die Hälfte.
Die wiegen nur die Hälfte. Ich sag, wenn man das in Kilo umrechnet, ja, dann sind wir schneller. Ja,
diese alte Rechnung wieder.
Ja, und? Aber sie hilft mir.
Ja, aber es ist schon unfassbar, wenn man sich vorstellt, dass der Weltrekord liegt ja ungefähr bei deiner Halbmarathon-Bestzeit jetzt. Ja,
also der Marathon-Weltrekord.
Der Marathon, genau.
Ja, ja, also der ganze also Marathon.
Die laufen den Marathon doppelte Strecke in der Zeit.
Sagenhaft. So. Ja. Ist nur eine Frage der Zeit, bis die 2 Stunden fallen. Also das ist,
ja, mal schauen.
Bei mir jetzt, ja.
Ja, bei dir sowieso, aber da wird die Pharmaindustrie schon nachhelfen. Darf ich klugscheißen? Oder
Bitte?
Schulmeistern oder so?
Es kommt drauf an.
Mein größtes Problem, meins, in dieser Situation, also ich habe zum ersten Mal einen Halbmarathon in einer geilen Zeit, schneller als ich dachte und so, Hochgefühl, alle klopfen einem auf die Schulter, man selber am meisten, hat bei mir ganz häufig, fast automatisch dazu geführt, dass meine Spannung, also auch meine Motivation so runtergefallen ist, weil ich eigentlich ein großes Ziel erreicht habe und das jetzt in 4 Wochen der Marathon ist. Ich dachte mir, ach komm, bist top in Form und super und prima und alles, was mit Disziplin, was mit diesen ganzen Sachen, die man braucht, weil ich rede nur von mir, ja, ist bei mir dramatisch runtergefallen. Das Schlimmste, was ich immer machen konnte, war früh im Jahr einen erfolgreichen Wettkampf zu haben, so 10 Kilometer hier beim Lauf der Sympathie, da Spandau, rund um Spandau. Ich war für den Rest der Saison, war ich eigentlich erledigt, weil ich fühlte mich wie der Größte, habe das Trainieren schleifen lassen und so. Da würde ich ganz kurz einmal vorwarnen wollen. Jetzt die nächsten 4 Wochen die Spannung hochzuhalten, das ist die größte Kunst, auch von der Birne her. Ohne den Körper zu überfordern, klar.
Ja, ob das jetzt Klugscheißen ist, ich meine, wir laufen ja auch öfters hier im Büro und ich sag mal so.
Im Büro vor allem.
Ja.
Immer im Kühlschrank. Also vom Büro aus hier in den Park und so und letztendlich, ich sag mal so der Spruch, ich muss mich jetzt anziehen, weil ich laufe heute mit Micha, da fange ich an zu frieren. Das ist ja auch Motivation für mich. Hm. Und
also ich soll dich weiter dissen.
Ja, warum nicht? Und ja. Letztendlich, das
Labesau.
Letztendlich ist ja das Klugscheißen für mich auch in dem Sinne wichtig, dass ich mir auch Meinungen oder von erfahrenen Läufern anhöre und das ja auch ernst nehme und wahrnehme. Und ich glaube, Anna hat mal so einen inoffiziellen Halbmarathon gelaufen und war ja da auch so ein kleines Motivationsloch danach, so was ich jetzt von euren Erzählungen weiß. Und sowas höre ich mir schon auch an und sowas nehme ich auch ernst. Und ich habe auch am Montag gemerkt, dass mir der Halbmarathon echt viel Kraft gekostet hat. Nicht körperlich, sondern geistig.
Woran merkst du das?
Ich war am Montag nicht zu gebrauchen. Also ich lag am Montag, ich habe noch...
Im Vergleich zu all den anderen Montagen, wo du vor Energie und Lebensfreude platzt.
Ja, aber das war so,
das ist ganz normal am Montag.
Ja gut, dann siehst du, muss ich mir dann noch nicht mal darüber Gedanken machen. Aber,
aber klar, du merkst, dass da was...
Genau, da ist was passiert und man merkt das auch über die ganzen Zuschriften, die ich dann bekomme. Also so Mike Kleiss hast du ja auch
gelesen. Ja, klar. In Gruß an Mike, alte Säge.
Genau, also Mike hat das ja auch, diese Transformation seines Körpers durch, hat ein Buch geschrieben und wenn man dann so per E-Mail so ein Lob kriegt von einem, der es schon geschafft hat, dann denkt man so, krass, also ich habe da was für mich geschafft, was irgendwie nach Erfolg aussieht, sich nach Erfolg anfühlt. Aber es ist halt eben nur die halbe Wahrheit. Es war ein halber Marathon.
Pff, come on. Jetzt mach das mal nicht schlechter, als es ist. Es waren auch 2 Zehner.
So, und letztendlich ist es so, dass ich jetzt einfach wissen will, was in genau 31 Tagen auf mich zukommt. Und deswegen werde ich halt jetzt nicht in ein Motivationsloch fallen, sondern werde jetzt irgendwie nochmal hoffentlich 6,5 Kilo abwerfen können. Die ich nicht auf
6,5 Kilo willst du noch abwerfen?
Dann bist du unter 100.
Dann bin ich unter 100.
In den nächsten 4 Wochen.
In den nächsten 4 Wochen.
Warum das?
Um so einfach nochmal die Gelenke ein bisschen zu entlasten und.
Es macht dich schneller. Es
ja,
macht dich
ja, objektiv aber, schneller.
Ich meine, das ist ein Kasten Mineralwasser.
Mein Trainer Pete von Go2Run, der sagt, du geh mal mit zwei Sechserträgerwassern jetzt mal 4 Tage hintereinander 3-mal die Treppen hoch und runter und dann überlegst du dir, ob du das mit auf die Strecke nehmen willst.
Ja. Aber ist das eine gute Idee, jetzt in den letzten 4 Wochen noch so viel Gewicht zu verlieren?
Es ist ja keine Muskelmasse, die verloren wird, oder?
Du versuchst seit einem Jahr ungefähr, seit 12 Monaten ungefähr, versuchst du unter 100 zu kommen.
Ne? Ja.
Seit einem Jahr bist du quasi auf demselben Gewicht. Ja. Zwischen 105, 110 Kilo.
Ich war teilweise auch mal auf 103, klar, das ist schon irgendwie...
Aber du versuchst jetzt in den letzten 4 Wochen vor dem Rennen etwas zu schaffen, was du in einem Jahr nicht geschafft hast.
Ja, aber wenn dann jetzt, wenn du diese 30, machst du diese 30 Kilometer langen Läufe schon im Marathon?
Ja, da habe ich schon 3 oder 4 hinter mir jetzt.
Macht das was mit deinem Gewicht?
Nö.
Okay.
Und letztendlich, du, wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es nicht.
Nur ich würde es auch nicht zum Fetisch machen.
Nee, wenn es soll,
läuft, dann läuft's.
Genau, also das ist ja genau das, wie ich den Halbmarathon jetzt gelaufen habe, nach Körpergefühl. Also ich habe mich jetzt nicht...
Und es hat funktioniert.
Ja, genau, so.
Dann bleibt
dabei. 1 oder 2 Kilo kommt es auch nicht an.
Dann bleibt dabei.
Nee, und Ziel ist es ja auch, kein Sixpack zu haben, sondern...
Bitte? Du hast ein One-Pack. Auch cool. Cristiano Ronaldo hat das nicht.
So, und letztendlich, also ich sag mal so, wenn vielleicht nicht unter die 100, dann aber gegen 100. Also, dass ich jetzt nochmal so 2, 3, 4, 5, 6,5 Kilo abwerfen kann.
Ja.
Und was war die Ursprungsfrage?
Wir sollten bei Achilles auf jeden Fall so einen Aufruf machen, alle, die über 100 Kilo haben und beim Berlin-Marathon mitrennen, die sollen ihre Zeit posten. Weil ich finde, diese Klasse Marathon über 100 Kilo finde ich hochspannend. Mhm. Ja, einfach als Information. Es ist einfach eine eigene Klasse. Ja, das kannst du nicht mit einem Kenianer mit 48 Kilo vergleichen.
Ja, im Grunde ist ja.
Über 100 heißt aber auch, du bist, was weiß ich, 2,10 Meter groß. Ja. Dann kannst du auch austrainiert sein und wiegst über 100 Kilo. Du schleppst einfach unfassbar viel Gewicht mit dir rum im Vergleich zu den anderen. Das ist so. Und wenn du es dann auch noch Altersklassen splittest, ich glaube nicht, dass das so ein unfaires Ranking ist. Das ist einfach eine Sonderwertung. Ich finde das interessant.
Aber so ein Marathon ist ja sowieso eine sehr individuelle Sache. Also die meisten laufen ja Marathon nicht, um sich irgendwo gerankt zu sehen.
Ach.
Ja, behaupte ich mal. Also zumindest am Anfang.
Sondern aus esoterischen Gründen, um sich mit Mutter Erde zu...
Bestzeit. Eigene persönliche Bestzeit.
Ja, aber das ist ja dann halt dein Ranking.
Gut, aber das ist dein Ranking mit dir selbst. Da
ja, klar.
Das ist ja immer fair.
Aber irgendein Ranking, genau, da bescheißt man sich nie.
Nee, aber was du ansprichst, ist ja ganz interessant, dass du quasi einerseits sozusagen den Spagat schaffen musst zwischen dir auf die Schulter klopfen, dir auch mal selber zu sagen, hey, du hast was geleistet, ja, das ist gut, was du tust, du hast viel erreicht. Also zufrieden zu sein mit dir selbst auch und auf der anderen Seite quasi diese Spannung hochzuhalten und zu sagen, so, hey, du bist noch nicht am Ziel, du hast noch nichts erreicht, du musst das und das und das und das noch tun. Aber diese Spannbreite ist ja interessant, weil du sagst, also Achim sagt, du musst jetzt diese Spannung aufrechterhalten bis zum Marathon, aber irgendwann kommt ja der Punkt, da braucht der Körper und braucht der Geist auch diesen Abfall.
Klar.
Du brauchst auch diese Entspannung und sagen, okay, ich habe
Aber ganz ehrlich, ne, wenn Micha diesen Halbmarathon in einer unerwartet guten Zeit ohne Verletzungen oder sonst welche Probleme gut durchgestanden hat, never change a winning strategy. Schon gar nicht 4 Wochen vorher. Dann bleib bei dem, auf was du dich verlassen kannst. Und ich kann nur sagen, Körpergefühl und auf das zu hören und zu vertrauen ist einer der größten Künste überhaupt. Erstens mal wahrnehmen, was passiert in diesem System überhaupt, auch so Körper, Geist, Seele und. Erholung, das Riesenthema, was alle immer unterschätzen, ja, und dann den Körper erstens lesen zu können, verstehen zu können und ihm dann zu folgen, ist eine Gabe, ist eine echte Gabe, kann man auch nur bedingt lernen. Mut zum Vertrauen. Und da kommen die ganzen vielen Klugscheißer, ob sie Frank, ob sie Pete, ob sie Mike, ob sie Hajo, ob sie Achim, ob sie weiß der Geier wie heißen. Bleib dir treu. Es hat funktioniert.
Ja, und das ist halt so, wo ich will jetzt nicht von einer verkackten Fußballerkarriere mit 18 jetzt noch reden.
Du, wir waren alle mal beim Probetraining bei Schalke.
Aber
im Vorspann des aktuellen Sportstudios.
Ja, oder
letztendlich, oh Mann, jetzt sei doch mal ein bisschen Matthias ernst.
Steiner. Nee,
jetzt bitte ernst. Nee, aber erzähl nochmal, also du bist genau. 18, Fußballer, so, und du denkst, du bist auf dem aufsteigenden Ast.
Genau, so, und dann geht dein Kreuzband kaputt, dann verlässt dich deine Freundin, dann verkackst du das Abitur, dann kannst du die Lehrstelle nicht antreten, die du eigentlich antreten wolltest, dann verlässt dich deine Freundin.
Sondern zweimal?
Es waren zwei Freundinnen.
Ah, okay. Die hattest du parallel?
Nein, die waren nacheinander.
Okay.
So, und
denkst, alles innerhalb von?
Von einem halben Jahr.
Wow. Also, genau. Ich würde mal sagen, eine Serie von Rückschlägen.
Genau, und dann denkst du so, boah, Kacke, eigentlich wolltest du ja mal Fußballprofi werden und was hast du jetzt? Gar nichts. Und du hast noch nicht mal gar nichts, sondern du hast eigentlich viel weniger. Also
keine
du
Freundin, so, kein Abitur, genau. Keine Lehrstelle.
Du hast noch die
Minus.
Genau, du hast jetzt noch die Familie und du hast jetzt noch deine engsten Freunde und jetzt musst du halt gucken, wie du aus diesem Loch rauskommst.
Hast du da das Fressen angefangen? Also der Küchenpsychologe würde sagen, so Panzer zulegen oder Kompensationsschwachteln.
Nein, ich habe nach dem ersten Kreuzbandriss habe ich mich nochmal rangekämpft und wollte es nochmal wissen.
Bartstuber-mäßig.
Genau, und dann kam der zweite Kreuzbandriss und dann habe ich gedacht, ach scheiße, der Fußball gibt dir eigentlich auch nicht das, was du suchst.
Ach, die Millionen.
Genau, ja. Und letztendlich ging dann das Gewicht sukzessive nach oben.
Ja.
Also mal 10 Kilo in Kassel, 10 Kilo in Köln. Dann
10 Kilo in Kassel, 10 Kilo in Köln, das ist ein schöner Buchtitel. Also
du warst in Kassel.
Genau, ich bin von Fulda nach Kassel über Köln nach Berlin gezogen.
Fulda ist ja das Sprungbrett nach Kassel. Entschuldigung, Michael. Okay. Ist okay. Der musste raus.
Und dann quasi pro Stadt ein paar Kilo draufgelegt.
Genau, und irgendwann bist du dann so, vor 5 Jahren, als ich geheiratet habe, war ich dann bei 140. Und die Hochzeit hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass ich irgendwie abnehme, sondern irgendwie...
Hochzeiten legt man eher drauf.
Genau, und dann waren es irgendwie 150. Und dann denkst du so, ja... Bei C&A kriegst du nur bis 4XL, jetzt musst du mal einen neuen Klamottenladen suchen.
High and Mighty.
Genau.
So. Ja. Also das war ja eine Zeitspanne von 18 bis, wie alt bist du jetzt?
35? 36.
Also
genau. 18 Jahre.
18 Jahre. Also 18 Jahre sukzessive zugenommen.
Und gab es da nicht zwischendurch öfter mal den, also sicherlich gab es den, aber dieses, du merkst, okay, da läuft was schief und du gehst in eine falsche Richtung, ja, du nimmst immer mehr zu.
Oder gewöhnt man sich, wächst man da rein?
Nee, man hat dann schon so Phasen, wo man sagt, ach komm, ich fange jetzt mal an zu joggen und du nimmst dann mal 10 Kilo ab und ja, aus den 10 Kilo abgenommen wird dann auch schnell wieder 15 zugenommen. Also das Jojo pendelt sich so sukzessive nach oben.
Joschka-Fischer-Prinzip.
Ja, immer ein Scheibchen drauf. Und dann... Ja, bist du plötzlich auf 160 Kilo, so, dann verlierst du natürlich jegliches Körperbewusstsein, also das, was du, Achim, gerade angesprochen hast, so,
dann auf das, peinlich,
genau, ne? Das Körpergefühl, das Körperbewusstsein. Also das war ja bei mir schwierig, erstmal die 160 Kilo im Kopf wirklich anzunehmen und wahrzunehmen. Und genauso ist es jetzt aber auch die minus 50 Kilo, genauso mit diesem Körpergefühl, halt über die Ziellinie zu tragen. Einerseits zu sagen, boah, geil, Halbmarathon Haken dran, aber weiter motiviert bleiben, weil Elli sagt das immer hier so schön im Büro, Micha, du bist immer noch übergewichtig. So, und dann denke ich mir, klar, sie hat...
Ja, wir mögen Elli alle für ihre einfühlsame, empathische Art.
Ja, ihr merkt schon, hier ist die Atmosphäre ist sehr freundschaftlich.
Ja, genau, hart, aber unfair.
Micha, du bist immer noch übergewichtig.
Ja, fettes Schwein.
Weißt du, ich komme rein, trage mein Kompressionsshirt und Elli sagt, sieht so ein bisschen nach Presswurst aus. Und sage ich, ja, aber...
Alles Motivation. Ja.
So, und das ist halt so, wo ich klar, also ein bisschen Erfolg habe ich schon.
Komm. Ich finde, es gehört auch dazu, den Erfolg anzunehmen.
So, und das ist halt...
Wie viele Leute liegen dir zu Füßen und sagen, boah, das würden wir auch gerne hinkriegen. Viele, viele, viele.
So, und andererseits, klar, diese Komplimente und diesen Erfolg anzunehmen ist ein Thema bei mir. Und aber trotzdem weiter hungrig zu bleiben und zu sagen, okay, jetzt... 4 Wochen hat Pete gesagt, jetzt, also Pete ist ja selber ein Profi gewesen früher und jetzt als Trainer auch.
Der läuft ein 10er, hat er in seiner besten Zeit unter 30 gelaufen. Ne?
So in dem Dreh. So. Und jetzt letztendlich ist es so, da sagt er, jetzt nochmal 4 Wochen Fokus, mal diesen ganzen Medienrummel ein bisschen runterfahren, auch hier so, weiß ich nicht, Haxe essen mit Kumpels vielleicht mal sein lassen bis zum Marathon, vielleicht auch das Bier gegen einen Rote-Bete-Saft tauschen. Und jetzt habe ich wieder das...
Und es sind nur 4 Wochen.
Ja, vor allen Dingen 4 Wochen von einem Ziel, was jetzt irgendwie, was ich seit 1,75 Jahren verfolge. Und da ist es so, dass ich jetzt so der Ehrgeiz von früher geweckt wird. Ne? So, komm, heute gehst du mal früh ins Bett, hast morgen ein wichtiges Spiel.
So der alte Fußballer kommt jetzt wieder.
Genau.
Der Hungrige, der 17-Jährige.
Aber hoffentlich nicht so stark, weil ich war ja schon so ein bisschen... wahnsinnig. Also ich war ja damals auch so ein bisschen besessen vom Erfolg. Und die 203 machen mich jetzt auch schon wieder ein bisschen hungrig, wo ich jetzt mit Pete gestern telefoniert habe. Da sage ich, du, vielleicht können wir auf die in die Pace laufen. Da sagt er, ey, hör doch mal auf.
4 Stunden 52 Sekunden musst du schlagen, das bin ich. Wenn du das schaffst, gehen wir zusammen Haxe essen.
Kannst du das auf eine Pace runterrechnen für mich?
4 Stunden 52 mache ich im Verlaufe der Sendung. wird nachgeliefert. Ich muss mich jetzt gerade darauf konzentrieren. Ich wollte einen Gag noch loswerden, als wir das erste Mal zusammen laufen oder so eine Art Laufen waren. Ne? Da hattest du ja, das hatte ja, sah aus wie so eine umgearbeitete Burka, was du anhattest. Ja, also es war wirklich weit entfernt von Sportklamotten. Du erinnerst dich, ne?
Ja, ja.
Das stand dann ja auch immer so über, wo normalerweise Sachen
anliegen. Ja, so wie so ein Rettungsring.
Nee, wie so ein verhängtes Kettenkarussell sah das ein bisschen aus. Und
damals, Michael.
Michael, damals. Nein, aber das zeigt
jetzt
einfach,
wo du herkommst. Jetzt bist du nur noch übergewichtig.
Jetzt genau, Elli. Also so schlank ist Elli auch nicht.
Oh, jetzt wird's hier.
Jetzt wird's,
personal.
Wird das,
jetzt teilt sie den Podcast nicht mehr.
Jetzt wird das Büroklima endgültig
vergiftet. Ja, und das ist halt so,
Ja, wo war der Gedanke, der Kleine?
Stell nochmal eine Frage.
Ja, ich wollte gerade ansetzen, das habe ich schon wieder vergessen.
Das sieht ja nicht so toll aus. Wie machst du das?
Nee, aber.
Wenn du Feuchtigkeitscreme nimmst.
Ich meine, die letzten 4 Wochen, das ist ja eine entscheidende Phase, wo man sozusagen auch nochmal Revue passieren lässt, wo du vielleicht nochmal zurückgehst und sagst so, wow, alte Fotos siehst, ja, vom Stadtlauf zum Beispiel. Es ist sehr, sehr deutlich geworden, was du alles erreicht hast. Und gibt es da irgendwie Dinge, von denen du sagst, das ist mir besonders wichtig oder das ist mir hängen geblieben oder das war so ein Schlüsselmoment oder gibt's da irgendwas?
Definitiv. Also das, was ich nie vergessen werde, ist der Volkslauf in der Schönholzer Heide, 12,5 Kilometer. Da gab es keine Nordic Walker und ich hatte überlegt, einen Freund und eine Freundin dort zu besuchen. So, dann habe ich mir eine Startnummer geholt und bin die 12,5 Kilometer, das sind 5 Runden, A2,5 gewesen, gegangen. Mhm. Und vor mir eine 60-Jährige, so 500 Meter vor mir. Und
die mal bei Olympia war.
Genau, vielleicht auch mal im Vorspann des aktuellen. Auf jeden Fall habe ich mich an die rangelaufen, also gegangen.
Angesaugt.
Genau.
Bin sie angegangen.
Ich habe sie auch überholt. Hey. Und dann habe ich noch einen 80-Jährigen am Horizont gesehen.
Na, also. Hey, läuft doch.
Hast du gesagt,
genau. Genau, also Vorletzter werden ist kacke. Ja, also, stimmt. Weißt du, so eine Frau überholt mit 60 ist ein bisschen stillos. So. Und dann habe ich den 80-Jährigen kurz vorm Ziel halt zersägt.
Genau, ja, das hat zersägt.
Das hat richtig
Stil. Einen aufreibenden Foto-Finish.
So, und dann kommt
zwei Schnecken im Sprint.
So, und dann kommt, also ich hatte das Glück, dass dieser 80-jährige Herr, der ist vom Polizeiverein und Laufverein und der ist dann die Ikone. Anzeige.
Hat dir ein Ticket gegeben.
Ja, und bei
Speeding.
Ja, normalerweise wird die Zeitmessung immer für ihn offen gelassen, bis er im Ziel ist. Und das war mein Glück, dass ich ihn überholt habe.
Sonst hätten die schon abgebaut.
Genau.
Ach so. Ja.
45 musst du durchlaufen den Marathon. 45, dann bleibst du auf jeden Fall unter 4 Stunden. Jetzt, guck mal.
Oh, hier, der
rechte Blick.
Nee, der Oliver Kahn-Blick.
Was denn? Schaffst du nicht, Alter?
Warte mal, jetzt
kommst du nicht zu. Mal,
Geschichte. Was denn? Jetzt ist keine Eier, oder was?
Ich wollte die Geschichte noch zu Ende erzählen. Alter. Dann bin ich zu dem älteren Herrn hin und habe mich bei ihm bedankt und dann sagt er, guckt er mich so an und sagt, ach, du bist der Geher, der mich überholt hat. So, und das war für mich halt so, ich habe eine 60-Jährige überholt, ich habe einen 80-Jährigen überholt und ich mit 36 und 140 Kilo. Mhm. Das geht gar nicht. Also, aber das war so, ich war beim Laufen angekommen, weißt du, so.
Ja, ja, ja.
Es war keiner, der gesagt hat, ey, Fetti, geh mal aus dem Weg, sondern alle, die mich 4 oder 5 Mal überrundet haben, haben mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt, zieh durch.
Ja.
So, und das war halt für mich so der Startschuss, wo ich gesagt habe, scheiß auf Nordic Walking Stöcke, wenn ich die am Anfang brauche, dann nehme ich die.
Ja.
So, und wenn es halt keine Nordic Walking Gruppe gibt, dann gehe ich halt ohne an den Start. Und das war so für mich so ein Ergebnis, wo ich gesagt habe, wenn jemand mit dem Sport anfangen soll, egal von wo er kommt, er soll es einfach tun.
Ja. Und jetzt möchte ich nochmal den großen Bogen zur Kritik an den Hana Twins schlagen.
Okay.
Das, was Micha erlebt hat, nämlich dieses Schulterklopfen, komm Alter, du schaffst das und. Das hat nichts mit Wettkampf zu tun. Nach dieser Hana Twin Kategorie, weil da war vielleicht zu wenig Spannung drin. Das ist aber genau das, was für mich das Laufen ausmacht. Nicht auszugrenzen und zu so sagen, du darfst deswegen nicht mitmachen, weil du Hand in Hand oder weil du Zwilling oder weil du zu dick oder weil du die falsche Hautfarbe oder, sondern jeder macht mit, egal wie, ja. Und das ist für mich Laufen und Sport, Wettkampf drauf geschissen, ja. Und ohne diese Erfahrung, sag ich einfach mal, wenn dich irgendjemand dumm angequatscht hätte, hier Dickmops, was willst du denn hier, lern erstmal laufen oder so, dann wärst du womöglich wieder zurück in dein Schneckenhaus und hättest gesagt, leck mir alle am Arsch, ich fress weiter. Ja, die Tatsache, dass die dich mitgenommen haben und haben gesagt, komm Alter, wir wissen, was du leistest, ja. Wir sind alle heilfroh, dass wir nicht in deiner Haut stecken, aber genau deswegen wissen wir, was du leistest. Das macht den Wert dieses im wahrsten Sinne Breitensports aus. Und dafür liebe ich ihn und dafür liebe ich jeden einzelnen Teilnehmer in der Altschönholzer Heide.
Ja, aber du hast doch Hut ab. Und immer noch wetterst doch auch gegen Walker. Muss man jetzt mal kritisch anmerken.
Walken ist natürlich, weißt du, die Leute können auch nichts dafür. Es gibt auch so. Ach, ich sag mal, psychische Krankheiten, da kannst du keinen für verantwortlich machen. Nein, nochmal Nordic Walking für jeden, der nicht anders kann, weil er in der Reha ist oder weil er wie Micha seine Gelenke entlasten will, alles prima, aber es ist nur ein Zwischenstadium, oder? Für dich doch auch.
Ja.
Ein bisschen entwürdigen mit den Stöcken.
Ja, wobei, wenn jetzt Leute sagen, du Micha, ich kann doch nicht laufen, gehst du mit mir walken, dann nehme ich meine Stöcke immer noch
mit. Ja, prima, alles so, prima.
Und Was mir natürlich.
Aber eine Frage noch kurz. Ist dir das in deiner Zeit jetzt als Geher, Walker, Bouncer, Läufer irgendwann mal passiert, dass irgendwer aus der Lauf-Community gesagt hat, so, komm, geh mal aus dem Weg oder lass mal sein oder gehörst nicht dazu?
Nee, so ehrlich, direkt ne? nicht, aber ich bin natürlich da oben in Rosenthal, wo ich gewalkt bin durch die Berliner Mauerweg. Doch, da waren Läufer, die haben mich natürlich erstmal so ein bisschen mitleidig angeguckt. Und ich bin natürlich auch mal ein bisschen gebückt gelaufen, dass mich keiner sieht in meinen Wiestoker, die ich oder verhängtes Kettenkarussell oder was du gesagt
hast. Nein, ich meine, auch wenn du gebückt läufst, ist es extrem schwer, dich nicht zu sehen.
Genau, so. Und letztendlich ist es so, dass die mich jetzt aber mittlerweile grüßen, weil ich sie aber auch überholen kann.
Ne? Ja klar, also, und die heißt, sehen halt auch, dass du einen Erfolg
hast. Genau, die sehen mich jetzt halt.
Dass du es ernst meinst.
Richtig, ja, so. Mhm. Und ich sag mal so, neben den ganzen positiven Zuschriften von Menschen, die sagen, Micha, ich habe mir dein E-Book runtergeladen und habe mir deine 10 Tipps, wie du abgenommen hast, an den Kühlschrank gehängt. Ich habe jetzt das erste Mal die 200-Kilo-Grenze durchbrochen. So, das ist halt für mich nach unten. So, das ist für mich natürlich, der hat, sag ich mal, 30 Kilo abgenommen, aber der ist jetzt auf einem ganz großen Weg, wo ich sage, und der hat durch mein E-Book abgenommen. Ich meine,
ne? So. Man nennt es Kompliment.
So, und das sind halt Zuschriften, die mich da erreichen von Leuten, die ich gar nicht kenne, die aber genauso ihr Leben verändern, wie ich es getan habe und indem sie einfach nur das machen, was in meinem Tagebuch drin stand. So, und das finde ich halt so bemerkenswert. Und klar gibt's auch negative Kommentare und da
sag mal einen, der dir richtig weh getan hat.
Ihr Fettis, ihr müsstet alle mehr Krankenkasse zahlen. Dass hier so ein Bohai um so einen Fettklops gemacht wird, kann ich nicht nachvollziehen.
Das stimmt doch.
Ja, ich habe das ist immer das Beste, wenn Leute Kommentare drunter schreiben, wen interessiert hast und so weiter, aber es interessiert ihn anscheinend
aber auch
so, dass das liest,
ihn selber.
Dass das kommentiert, also sie einloggt und kommentiert.
Man nennt es Projektion.
Ja, und das Schöne war, ich habe mich zu diesem Facebook-Kommentar nicht geäußert und dann sind halt so 3-4 aus der Community in den Post rein und haben ihn halt zersägt. Und dann habe ich gesagt, du, legt euch doch nicht mit dem an und mittlerweile ist das einer, der alles kommentiert, der alles liked und ist jetzt einer meiner größten Fans.
Hey, ach, danke dafür. Wow. Das braucht auch eine gewisse Größe, zu sagen, hey, ich komme aus der Scheiße und jetzt...
So, ne? Und ja, das ist Wahnsinn, wie ich da, sag ich mal so, Sportdeutschland spalte. Also als wir im Januar diese Abstimmung bei meiner...
Der Donald Trump des deutschen Laufens, entweder bist du für ihn oder gegen ihn. Ja, unheimlich, der Mann.
Naja, letztendlich ist es so... dass, als wir im Januar die Kolumne beim Spiegel hatten, läuft Micha, läuft er nicht. Also es stand ja irgendwie auf der Kippe und dann hat der Spiegel angerufen, können wir da eine kleine Abstimmung drunter machen. Haben 21.000 Leute innerhalb von 3 Tagen abgestimmt, wo ich sage...
Wie war das Ergebnis?
Also ob du Marathon laufen sollst.
Wie viel haben pro...
Was schätzte? Hast du dir das nicht gelesen?
Alter, schon wieder vergessen.
Zahlen. War halbe-halbe, würde ich sagen.
Nee, es waren 75% dagegen.
Dagegen?
Ja.
Und also meine Position.
Genau. Und die Kommentare waren auch was hat der eine gesagt? Micha Impossible.
Schön.
Micha Impossible, okay. Er denkt noch wie ein Vetter und wird wieder auf der Couch landen und dick mit Chips essend den Marathon auf der Couch sehen. Das war
richtig
so ein Kommentar.
Richtig konstruiert dich das oder tut das weh?
Nee, das screenshotte ich mir und das kommt dann wahrscheinlich in das nächste E-Book rein. Ja. So, was waren die Motivationssprüche, die dazu geführt haben, dass ich Marathon gelaufen bin? Und dann waren aber auch Ärzte, die diskutiert haben. Also wirklich gesagt haben, Belastungsverträglichkeit beachten, Knie beachten, Psyche beachten. Also kommt der Kopf mit. Also das Thema körperliche Gesundheit, Fitness ist eins. Und das Thema geistige Fitness oder mentale Gesundheit ist halt das andere, ne?
Ich würde noch als dritten Punkt die seelische Gesundheit dazu bringen, was ich voneinander ein bisschen trennen würde. Eins muss man ja fairerweise auch mal sagen, du hast im Vergleich zu den anderen Dicken, die Gewicht verlieren, einen entscheidenden Vorteil. Du hast eben inzwischen diese große Community, die dir wahlweise Mut machen, dich nach vorne prügeln oder dir in den Hintern treten. Viele, viele, viele sitzen alleine irgendwo in ihrer Butze und haben das eben nicht. Ne? Also das erleichtert die Sache. Du kannst es, wenn du es verkackst jetzt, dann hast du das Gefühl, oh Gott, alle sehen das. Ne? Wenn du irgendwie Mr. oder Mrs. super unbekannt bist, dann denkst du dir, komm, egal, merkt sowieso niemand. Also die Öffentlichkeit ist auch, bewegt dich auch, oder?
Das ist Motivation und Druck gleichzeitig, klar, logisch. Und
du hast ja auch am Anfang des Projekts gesagt, du brauchst das.
Ja, also so ein bisschen Druck von außen brauche ich. Intrinsische Motivation ist gut, aber ich habe den
Schritt... Aber nicht vorhanden.
Ja, doch, mittlerweile schon auch. Aber das war auch der Schritt für mich zu sagen, okay, ich mache das öffentlich, um vielleicht anderen ein bisschen Mut zu machen, einfach mitzuziehen. Also auch, es gibt viele, die liken nicht öffentlich, sondern die schreiben mir wirklich bewusst private E-Mails. Überwiegend auch Frauen, die sagen, Mensch, sie wollen mit dem Thema gar nicht in die Öffentlichkeit, aber sie wollen mir einfach mal Danke sagen, dass ich mich da vor der Kamera ausgezogen habe.
Fand ich auch alles sehr mutig, was du gemacht hast.
Ja, du bekommst tatsächlich sehr viele Zuschriften.
Ja.
Hast du schon einen Heiratsantrag gekriegt? Oder so Einladungen zu erotischen Treffen? Okay, alles klar. Nächstes Thema. Ja. Also von mir war die nicht.
Glaubst du, dass du es geschafft hättest ohne diese Öffentlichkeit?
Weiß man nicht.
Ohne also nein.
Aber also jetzt, wenn du so nachdenkst, weiß man natürlich nicht. Aber
ich gebe die Antwort für Michael völlig paternalistisch nein.
So, und letztendlich ist es so, dass ich jetzt im nächsten Schritt, wenn ich den Marathon gelaufen bin, halt auch anderen die Möglichkeit geben will, mir mal Heldenstories zu schicken, also ob sie abgenommen haben, eine Krankheit überwunden haben. Weil ich meine, meine Geschichte ist eine von vielen. Also ich bin einer von 10.000, der vielleicht abgenommen hat. Und das merkt man halt auch in den Kommentaren, dass die dann schreiben, ja, ich habe aber doch auch 50 Kilo abgenommen, wieso wird der jetzt gehypt? Ja. Und dann sage ich, ja, ich habe halt den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt, bin dafür belohnt worden.
Hatte auch die Möglichkeit?
Hatte auch die Möglichkeit, klar. Und da muss ich sagen, da bin ich auch froh, dass ich das nicht alleine machen musste. Also ich sag mal, ein Achim, einen Mike Kleiss, ein Fernando Di Meo, einen Paul Knut, Klein, Knut,
Piet,
Brüggemann und wie sie alle heißen. Und das sind ja nur die, die, sag ich mal, mir geholfen haben. Aber ich sag mal, ein Oliver Legel, der mit 50 Kilo durch vegane Ernährung abgenommen hat. Thomas A. Dick vom SV Werder Bremen 50 Kilo abgenommen, eine Yvonne Fischer 50 Kilo abgenommen. So, das sind halt so auch Helden für mich, weil mit denen bin ich zusammen gelaufen. Die haben mir ihre Geschichte erzählt und haben mich wiederum inspiriert, weiterzumachen. So, und deswegen fühle ich mich da als kleines Puzzleteil eines ganz großen Bildes. Und jeder, der mich irgendwie begleitet hat, ist ein Puzzleteil. Und ich hoffe, dass noch viele Puzzleteile dazukommen.
Und die beschissene Phase kommt ja erst noch. Wenn ich mal ein bisschen Mut machen darf.
Ja.
Wenn du deinen Marathon in 4 Wochen oder 31 Tagen, wenn du den dann tatsächlich zufriedenstellend absolviert hast, an deinem Geburtstag mit deinen Kumpels, dann kommt das, was ich jedenfalls als ein unfassbar mächtiges schwarzes Loch empfunden habe. Du hast dein Ziel erreicht, die Story ist zu Ende, auf eine Art, weil das Ziel ist erreicht. Dann auch direkt in die Weihnachtsfeiertage mit Glühwein, Dominostein und Marzipanensemble. Es ist so unfassbar schwierig, sich ein neues Ziel zu suchen, sich dann eben auch körperlich, seelisch, geistig wieder neu zu justieren. Und der ganze Support ist auf einmal weg, weil keiner klopft dir mehr auf die Schulter. Das Schulterklopfen geht dann noch 1, 2, 3 Wochen danach und dann hier noch ein Auftritt und da noch und irgendwann ist dann weg. Und da ist die Frage, was ist das Nächste? Und das war für mich die allergrößte Herausforderung.
Und wie bist du da wieder rausgekommen? Bist du da rausgekommen?
Ich weiß es nicht mehr. Also erstens habe ich mich immer durch meine Parallelaktivität im Triathlon so habe ich mir immer wieder neu. Ich habe halt jedes Jahr mir neue Ziele gesetzt, entweder mal eine andere Distanz oder eine andere Zeit oder sowas. Aber dieser Fetisch-Marathon ist schon unfassbar mächtig.
Ja.
Der organisiert das ganze Leben und du weißt das selber, ja, was man alles trainieren muss, die Scheißfresserei, Regeneration und. Das strukturiert das Leben, das ist die gute Nachricht, aber es nimmt das Leben auch gefangen. Und das ist die schwierige Nachricht dabei. Und da die Balance zu halten und hinterher einigermaßen unbeschadet. Ich kann dir jetzt schon von Herzen alle Hilfe anbieten, die dann kommt oder die dann benötigt wird. Und dann gehen wir im Winter halt wieder 3-mal die Woche hier vom Büro aus laufen. Du wirst dann auch merken, wenn du aus diesem intensiven Training rauskommst, die Kilos fliegen dich an wie nichts Gutes. Wenn du nicht mehr 80 oder ich weiß nicht, wie viel machst du die Woche? 70, 80, 100 Kilometer läufst, ja, und du spachtelst aber weiter wie so ein Weltmeister und du hast aber nicht mehr diesen Kalorienumsatz, dann bist du irgendwann, dann warst du vielleicht bei 102 beim Marathon, du bist zack, bist du wieder bei 120.
So, jetzt die Stimmung wieder ganz...
Jetzt haben wir die Stimmung wieder auf dem Siedepunkt.
Nee, aber das, was du ansprichst, ist ja das, was viele ambitionierte Läufer auch kennen. Mhm. Dass sie trainieren, dass sie besser werden, dass sie dann irgendwie kommt der erste Wettkampf, dann der erste Zehner, der erste Halbmarathon, dann der Marathon. Dann ist man angefixt von diesem Marathon-Feeling zu finishen, dann will man den nächsten, dann sucht man sich andere Orte, andere Wettbewerbe, New York. Länger, härter, schneller, was auch immer. Und man ist in dieser Mühle drin, ne?
Ja.
Und das ist ja auch irgendwo schön, dass man sozusagen von Ziel zu Ziel hetzt. Aber irgendwann ist es auch vorbei. Und bei dir, Achim, ist es ja jetzt auch so, dass du sagst, oh komm, ey, das ist
alles zu viel Stress. Ich habe 2 Jahre ohne Wettkämpfe oder fast ohne Wettkämpfe. Und das ist die beste Zeit meines Lebens, weil ich das bewegen, weil das inzwischen Bedürfnis ist. Ich mache das freiwillig. Ich brauche keinen Trainingsplan mehr. Und manchmal setze ich mich nur aufs Rennrad und fahre 20 Kilometer. Nach keinem Trainingsplan. Einfach nur, weil ich Bock habe.
Die Frage ist ja quasi, kannst du das jetzt genießen, diese Zeit, keine Wettkämpfe zu machen extrem. Und locker, weil du es gemacht hast?
Ja, ja. Genau deswegen.
Ja, okay.
Ich hätte das nie von alleine, also ohne Wettkämpfe hingekriegt. Genau. Aber jetzt zum Beispiel demnächst ist der Berlin Man, der tollste Triathlon nach Hawaii, von meinem Verein, den Weltraumjoggern. Und ich bin begeisterter Helfer. Früher hätte ich immer gesagt, oh, ich will unbedingt mitmachen und ich drücke mich vom Helfen oder so. Mhm. Ja, jetzt gehöre ich zu den fast 100 Vereinskameraden, die da Barrikaden aufstellen und mit Fähnchen da die Radstrecke absperren und irgendwelche Jungs aus dem Bannsee ziehen, die es vielleicht auch nicht ganz geschafft haben mit der Schwimmerei. Völlig in Ordnung. Habe ich überhaupt keinerlei Neid oder Problemgefühle. Ich freue mich für jeden, der da mitmacht und bin froh, dass ich selber nicht dabei bin.
Du glaubst nicht, dass das nochmal wiederkommt?
Keine Ahnung. Ich lasse das auch total offen.
War das eigentlich Midlife-Crisis
extrem,
bedingt?
Extrem. Ja. Extrem. Also gerade Marathon und Midlife-Crisis war für mich eins.
Wie alt warst du, als du deinen ersten gelaufen bist?
36. Nein, Quatsch. Nein. Das war so...
Hast du 160 Kilo gewogen
damals? Das muss so vor... mit meiner Frau zusammen. Das muss so vor 10 Jahren gewesen sein, so Anfang 40. Hm. Und es war Kompensation. Ich wollte der Welt zeigen, boah, guck mal, was ich alles drauf habe. Und das kann ich noch und das kann ich noch. Und da ging das mit Achilles los, da kam natürlich auch viel Motivation so von außen dazu.
Aber das ist ja auch nicht schlecht unbedingt. Ne?
Nein, ich sage auch gar nicht, dass es schlecht war. Ich weiß nur, dass ich meinen Körper überfordert habe. Mhm. Ich hatte viele große und kleine Zipperlein, wo mir der Körper signalisiert hat, Achtung, Achtung. Ich habe zum Glück toi 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 nichts Chronisches nachbehalten, aber diese Psoas-Geschichten, unterer Rücken, also ganz, ganz viel Kram. Ne? Der Klassiker immer Herpes. Ne? Herpes als Zeichen von Immunsystem ist runter, weil zu viel Training. Hm. Ich habe mir aber auch nicht zugestanden zu sagen, ey, ja, es stehen 32 Kilometer auf dem Trainingsplan, aber 25 sind auch okay. Hm. Ja, ging nicht.
Du bist ja sehr hart mit dir ins Gericht
extrem gegangen. Ich war extrem hart gegen mich selber, also mein Kopf gegen meinen Körper. Das war so ein Kampf, den der Körper dann auf seine Art und Weise beantwortet hat. Michael, so, ich möchte die Erfahrung nicht missen. Ich habe irre viel gelernt, auch über mich, aber ich muss es nicht wiederholen.
Ja, bei Micha ist es, glaube ich, ein bisschen anders, oder? So ist mein Eindruck. Also du bist nicht so der verbissene Typ, sondern dir macht das tatsächlich Spaß, oder?
Also ich würde jetzt sagen, ich habe das mit Spaß in den Alltag integriert und habe den Marathon gesund angegangen.
PR-Sprech.
Nee, klar.
Nein, also das bei mir kommt halt immer so der alte Klotzbier raus und das ist halt so
beim Essen vor allem.
Also ja, beim
Sport treiben.
Was ist denn der alte? Ist der alte Klotzbier der alte Leistungssportler, der 17-jährige Fußballer oder der Fresssack? Beides.
Das ist eine Mischung aus beidem.
Genau. Also du bist immer unmäßig, ne? Ja. Am Ende.
Das sind so die Extremen, ne?
Genau. So und da ist es so, dass ich wirklich dieses Marathonziel gebraucht habe, um was zu verändern. Und ich will es ja wirklich auch gesund zu Ende führen. Also deswegen werde ich auch nicht überpacen und auch nicht sagen, ich will jetzt unter 4 Stunden bleiben, nur weil ich mit Hajo Haxe essen will. Achim, nicht Hajo.
Nein, völlig wurscht. Als gespaltene Persönlichkeit reagiere ich auf beides nicht.
Und letztendlich ist es so, ich mache mir natürlich auch Gedanken, was kommt nach dem Marathon.
Genau.
Und das ist ganz wichtig und ich sehe das so, meine Lebensveränderung ist wie so aus den Gewohnheiten rauszukommen. Also wenn man jetzt so mal den Erdkern und die Erdgravitation als Gewohnheiten nimmt Und mich so in den anderthalb Jahren, ich laufe, mache Training, also das heißt, ich entferne mich immer weiter vom Erdkern. Mhm. Dann zieht mich die Ernährung manchmal drauf und ich fresse wieder oder ich faul, also Sport mache ich immer.
Ist das nicht das Bohrsche Atommodell?
Keine Ahnung, da käme ich jetzt nicht so aus, aber ich will es jetzt noch gerade zu Ende
erklären.
Klingt
aber kompetent.
So, und letztendlich ist es so, dass ich weiterhin versuchen muss, diese alten Gewohnheiten durch neue zu ersetzen. Und das habe ich durch den Sport im Alltag geschafft. Bei der Ernährung tue ich mich manchmal noch schwer, die alten Muster, die alten Strukturen gegen neue zu ersetzen. Und so will ich halt auch nach dem Marathon ein gesundes, sportliches Leben weiterführen. Also ich meine, klar, vielleicht erzähle ich irgendwo nochmal an irgendeiner Ecke meine Geschichte. Vielleicht,
ich finde, du solltest Guru werden.
Vielleicht hören mir da auch ein paar Leute zu, wenn ich meine Geschichte erzähle. Vielleicht kann ich dadurch auch noch andere motivieren zu sagen, Mensch, geht denselben Weg, es lohnt sich. Und ich sag mal so, zwischen Detlef, die Soest und mir gibt's halt noch eine körperliche Diskrepanz. Also er hat den Sixpack schon, ich will ihn gar nicht. Aber ich werde dann vielleicht danach mal versuchen, nicht den Marathon unter 4 Stunden und auch keinen Ultralon und auch nicht schneller. Also nicht so Rich Roll 5 Ironmans in einer Woche auf 5 hawaiianischen Inseln machen, sondern ich werde versuchen, noch mehr Fitness in meinen Alltag zu integrieren, es noch bewusster zu machen, die mentale Geschichte weiter voranzutreiben und einfach auch mal zu gucken, Mensch, Alter, was hast du die letzten anderthalb Jahre geschafft und was musst du die nächsten anderthalb Jahre machen, um das quasi fortzuführen und nicht höher, schneller, weiter, sondern wirklich vielleicht mit Yoga, mit Meditation, mit Fitness, vielleicht den Körper noch ein bisschen in Shape bringen, aber jetzt nicht unbedingt den Sixpack rauszuholen.
Hast du denn noch einen letzten Gedanken da reinfügen, was ich in meiner Hardcore-Marathon-Triathlon-Zeit auch festgestellt habe? Es war auch ein Wegrennen vor Dingen, insbesondere auch zum Beispiel vor Familie und Beziehung. Ja, so nach dem zweiten Kind und vielen Ehejahren und so kommen so ganz, ich glaube, ganz automatisch so übliche Themen auf, denen ich mich nicht stellen wollte. Und in dem Moment, wo ich sagen konnte, morgens um 6, ich setze mich jetzt aufs Rennrad und komme dann irgendwann mal heute Mittag wieder und dann lege ich mich in die Badewanne, dann esse ich viel und dann lege ich mich hin. Damit war das Wochenende schon mal gut erledigt und ich musste mich nicht bestimmten Themen stellen, die an ganz anderen Stellen aufgelaufen sind. Das heißt, nach meiner oder beziehungsweise mein soziales und privates Leben und mein Sportleben waren extrem eng miteinander verknüpft, habe ich aber überhaupt nicht gesehen, wie eng die miteinander verknüpft waren. Also Sport auch als so ein Kompensationsding und der größte Wert meines Nicht-Wettkampf, nicht jedes Wochenende, nicht pausenlos durch die Gegend rennen, ist eigentlich, dass ich erstens meine Familie und zweitens meine Ehe wieder neu entdeckt habe, was nicht ganz ohne Schmerzen abgegangen ist. Weil irgendwann stehst du halt mal wieder zu Hause und sagst, ey, hier bin ich. Irgendwie ist in den letzten Jahren ein bisschen was aufgelaufen, oder? Sollten wir mal so ein Fachgespräch führen, was eventuell nicht nur nett verläuft.
Ja. Wie ist das bei dir, wenn man so indiskret fragen darf, dein Privatleben, wie hat sich das verändert? Dein Freundes-, Bekanntenkreis? Gibt es da Veränderungen?
Definitiv. Also das Spannendste, was ich natürlich sehe, ist, dass ich momentan natürlich wieder mehr mit Leuten zu tun habe, die sportlicher sind. Also meine ehemaligen Fußballkumpels, Frank, Jörg, Steffen, die auch jetzt den Marathon mitlaufen, die waren total fasziniert, dass der alte Klotzbier wieder da ist. Wir können wieder mit ihm Sport machen. Mhm. Wir fahren halt jetzt, wenn wir abends zusammen sind, klar trinken wir auch ein Bierchen, aber wir fahren erstmal mit dem Fahrrad zum Sportplatz und wieder zurück. Oder
wunderbar.
Wir machen jetzt zusammen Marathontraining. Und das war so, wo sie gesagt haben, Mensch, dass der alte, mein Spitzname ist Golle, dass der alte Golle wieder rausgekommen ist, finden wir geil, weil jetzt können wir auch endlich mal wieder mit ihm was machen. So, das heißt, im Umkehrschluss habe ich natürlich mit Leuten, die jetzt weniger sportlich sind, halt momentan weniger zu tun, weil wir kein gemeinsames Thema haben.
Mhm, kenn ich.
So, letztendlich, wenn man das jetzt mal familiär betrachtet, ist es so, dass ich jetzt lustigerweise meine komplette Familie, sogar inklusive meiner Schwiegermutter, alle mit Fitness-Trackern ausgestattet habe.
War das die bei Olympien Vorspannen? Ja, ja, okay.
Genau.
Ja.
So, letztendlich ist es so, dass jetzt mein Vater abends anruft und sagt, du, ich habe 17.000 Schritte und du, und dann sage ich, ich habe 18.000. Sagt er, ja, dann wirst du verlieren, dann
weil ich jetzt... Mal im Block.
Nee, ich muss ja mit dem Hund raus und du weißt, es gibt 3.500 Schritte. Mhm. So. Oder auch mein kleiner Bruder, der ist 8 Jahre jünger, der Marcel, den ich mal grüßen will.
Marcel, alte Säge, Golle schickt Grüße und 6,5 Kilo.
So, und das ist so, dass er oder gesagt hat, ja, Mensch, wieso hast du deine Fußballerkarriere weggeworfen? Du wiegst 160 Kilo. Er war richtig traurig auch. Mhm. Und jetzt, als er in Berlin war, waren wir zusammen laufen. Dann war er auch mit im Go-to-Run-Training bei Pete. Und dann sagte er, Alter, ich komme gerade nicht mehr hinterher. Also du hast mich irgendwie schon so ein Super. Stück weit überholt. Und ja, und jetzt mit meinem Cousin Dr. Baumstark aus Frankfurt, mit dem ich jetzt...
Baumstark?
Baumstark.
Heißt der so?
Der heißt so.
Geil. Klotzbier und Baumstark.
Genau.
Wir gehen guter Bandname.
Du, am Montag gehen wir zusammen an den Start beim B2 Run in Frankfurt. Und letztendlich ist es so, ja, dass ich ihn jetzt am Sonntag beim Fahrradfahren einfach abgehängt habe. Und er sagt, Mensch, es ist krass, dass du wieder so viel Lebensqualität, so viel Sport zurückgewonnen hast. Also klar verändert das den Freundeskreis, es verändert auch das familiäre Leben, weil ich habe jetzt senile Bettflucht und stehe halt morgens um 4 Uhr auf und gehe halt mal laufen.
Bei Michael ist es ja objektiv weniger Zeit, ne? Man ist weniger zu Hause.
Ist bei so. Michael ist es ja vielleicht aber auch ein bisschen anders, weil er ja quasi aus der anderen Richtung kommt.
Ja, ja, klar, von zu viel.
Genau, viel gefuttert hat, weil du vor etwas weggelaufen bist. Vielleicht.
Ja, ja, klar.
Und jetzt vielleicht eher sozusagen diese Aufräumaktion stattfindet,
genau.
Die bei dir danach erst nach dem Sport stattgefunden hat.
Ich kann auch nur von mir reden.
Ja, und ich habe einmal im Videotext gelesen.
Videotext.
Ach, ja. Gibt's das auch noch?
Ich hab noch ein
die Vinylschallplatte kommt ja auch wieder.
Und da stand heute Abend Spiegel TV 22.15 Uhr, Micha, der lange Lauf zu sich selber und jetzt gibt's auch noch Tofu.
Ja.
So, und das ist halt so, das ist schon ein langer Lauf zu mir selber, weil ich bin einfach mal 3 Stunden mit mir alleine.
Mhm.
Also das war ich früher nicht.
Will man ja auch nicht unbedingt.
Nee, und eigentlich
ist es nicht so leicht. Ja.
Nee,
es ist auch mittlerweile, alleine ist mir auch langweilig. Ich weiß, ich will halt jemanden dabei
Irgendwann haben. Hast du jeden Gedanken mal gedacht. Ne?
Genau.
Das kenne ich so von mir auch.
Und das
ist dann auch
ausmeditiert. Schon wieder dieser Gedanke.
Oh,
so, und dann habe ich
die
einmal...
Die Kindheitsgeschichten, die Mutti-Geschichte wieder.
Einmal mit einem schnelleren Läufer, der mich zieht. Einmal mit einem langsameren Läufer, wo ich sehe, okay, woher komme ich? Ne? Mhm. Und das ist so, dass ich halt durch diesen Sport ganz viel über mich selbst gelernt habe. Also das ist Wahnsinn, was so die 1,5 Jahren in irgendwelchen Kämmerchen und Stübchen geschlummert haben, wo ich dann denke, ah ja, so habe ich funktioniert. Und jetzt habe ich momentan das Gefühl, dass ich das erste Mal in meinem Leben selber am Steuer sitze und nicht irgendwie wie so eine Marionette funktioniere und sage, wenn ich links fahren will, fahre ich links. Oder nö, ich bleibe einfach mal stehen.
Mhm.
Oder ich schalte jetzt mal einen Gang hoch.
Du hast dich ja auch quasi durchgesetzt, in Anführungszeichen.
Durchgebissen.
Durchgebissen und hast gesagt, ich laufe den Marathon trotz aller Kritik.
Es waren eigentlich alle dagegen.
Eigentlich sind alle dagegen gewesen.
Oder war irgendjemand dafür, außer dir?
Wenn du mich jetzt so fragst, die Ärzte waren dagegen.
Mhm. Pete war dagegen.
Kollegen
war dagegen. Frank hat nur mit den Augen gerollt. Knut war dagegen, alle waren dagegen.
Ja, und das war ja auch meine Motivation zu sagen, okay, wenn alle dagegen sind, dann versuche ich mal den Beweis anzutreten, dass die Ampel nicht nur rot sein darf. Und jetzt habe ich von den ersten Ärzten sogar mal eine orange Ampel gekriegt.
Hast du so interpretiert.
Christopher Columbus hätte auch Amerika nie entdeckt, wenn nicht alle gesagt hätten, das schaffst du nie.
Nee, aber was ist denn, also quasi, lass uns mal kurz zum 25. September gehen, dem großen Tag. Ist ja nicht nur der Berlin-Marathon, sondern auch noch dein Geburtstag.
Happy Birthday.
Und sag mal ganz kurz, Best Case und Worst Case?
Best Case, nach 42 Kilometern komme ich lächelnd im Ziel an.
Händchen halten
mit dir selbst?
Nee, nicht Händchen halten mit mir selbst. Vielleicht nehme ich meinen Sohn noch.
Deine Kumpels, ja, unbedingt Kinder mit aufs Bild, Kinder. Ganz wichtig.
Kinder,
ja,
Tiere.
Hast du noch einen Hund, auf
dem anderen
Arm?
Napoleon.
Napoleon heißt euer
Hund.
Das
ist so ein kleiner Mops-Jack-Russell-Terrier-Mix.
So eine Fußhupe.
Ja.
Ja.
Aber hast du den Siegeseinlauf schon geübt?
Hast du so ein Bild im Kopf?
Ja,
du,
also ich krieg jedes Mal, wenn
Hund
ich,
und Kind?
Nein, vielleicht lasse ich auch Hund und Kind weg und laufe alleine durch.
Ach, das würde mich enttäuschen.
Ja, und
du
das soll auch kein
PR-Schlampe.
Nein, das soll kein PR-Gag werden. Ich will da durchlaufen und will sagen,
Hey, Michael, weil du so bescheiden bist. Und diesen Moment ganz allein für dich.
Genau. So. Soll keiner sehen. Doch, das kann man dann auf Spiegel TV sehen.
Michael, der bescheidene Medienabstinent.
Wie willst du da durchlaufen?
Aufrecht. Nicht auf dem Brustwarzen kriechend, auch nicht kotzend. Ich will einfach mit...
Ach, mit so einem grünen Strahl jubeln. Über die Zwiebel.
Genau, ich will... Ich,
gilt das in der Zeitmessung eigentlich,
wenn deine so Kotze... Aber hier so Cristiano
Ronaldo-mäßig, gar nicht.
Auf den Knien reinrutschen. Immer.
Ich werde mir da auch kein... Also gut, ich habe heute Morgen drüber nachgedacht.
Es gibt einen geilen Achilles-Film, 10 Arten ins Ziel zu kommen.
Ich glaube, es waren nur 7 oder 6.
Egal. Übertreibung ist unser Geschäft. Ja. Und was ist Worst Case?
Worst Case ist, keine Ahnung, ich fange mir jetzt vorher noch eine Grippe ein und...
Du startest gar nicht.
Ich starte gar nicht.
Und Worst Case mit Start?
Ich starte und, keine Ahnung, knick um und muss bei Kilometer 3 wieder raus.
Oder Kilometer 17 Rettungshubschrauber Herzinfarkt.
Naja, dann, wenn's dann zum Tod reicht, wäre das vielleicht auch nicht schlecht.
Naja, es ist klar, es wäre wenigstens eine Heldengeschichte.
Genau.
Also ich finde, Tod ohne Zeit ist natürlich scheiße, ne, aber.
Ja, dann, gut. Dann können alle und überlegen, hätte das geschafft?
Natürlich nicht.
Wieso? Können sie doch dann überlegen, wenn ich es, also.
Ach so, so theoretisch. Genau. Und dann die 17 Kilometer Zeit hochrechnen.
Ja, oder, klar.
Okay, dann Achim, wagt noch mal eine Prognose.
3,57, war Micha?
1-0.
Nein,
also. Nein, der Hund schafft das. Wenn er, also vor allen Dingen hat er die, was ich auch nicht gedacht hätte, die mentale Stärke, sich treu zu bleiben. Weil diese Dickköpfigkeit, die ihn auszeichnet, die ist nicht nur gegen andere gerichtet, euch werde ich es zeigen, sondern die hat nach innen auch so eine Vertrauensfunktion, die ich übrigens sehr, sehr bewundere, weil ich das von mir gar nicht so kenne. Dieses, ich höre auf mich. Und ich finde, also für mich war der Beweis, jetzt hier Halbmarathon, Kilometer 17, Klaus sagt, Gas geben, schaffen wir unter 2 Stunden. Was ich sofort gemacht hätte, auch wenn es gezwickt hätte. Und du, was ich für wahnsinnig schlau halte, habe gesagt, scheiß drauf. Ich bleibe mir treu. Und dieses sich treu bleiben ist eine ganz große Qualität, habe ich großen Respekt vor. Und deswegen wird Micha den Marathon, sagen wir mal so, unter dem Doppelten der Siegeszeit finish.
Unter dem Doppelten der Siegeszeit.
Das können wir nachher nochmal ausrechnen.
Also ja, also wenn der Sieger 2:04 braucht, dann ist das Doppelte 4:08 und dann wird Michael in 4:07:59 durchs
Glaubst
Ziel
du?
Gehen. Ich sag ich jetzt so schnell. Mal. Guck mal, er grinst. Er rechnet also gerade schon mal und findet, es ist...
Sagen wir mal, ich sage 4:30.
Also ich sage jetzt keine Zeit.
Und ich weiß auch, in welche Station man U-Bahn fahren kann, die direkt vor der letzten Strecke liegen.
Das will ich nicht. Also bescheißen werde ich
nicht. Ach, war ein Scherz.
Also das ist so, dass...
Frankfrage.
Ich werde... Frankfrage?
Nee, Frankfrage.
Okay. Auf jeden Fall ist es so, dass ich das Ding wirklich mit Spaß zu Ende bringen will. Also soll,
das dachte ich bis Kilometer 30 auch immer. So,
das erinnert mich an diese Fußballer, die immer sagen.
Ja, ja.
So. Ja, und
Michael ist eine PR-Schlampe.
Nein, bin ich überhaupt nicht. Nein,
du musst, ich will einfach nur Spaß haben und das genießen. So, dabei sein ist alles.
Also was ich halt cool finde, und ich weiß nicht, ob ihr den Film Forrest Gump gesehen habt.
Nee, kennen wir nicht.
Nee, was ist das denn?
Das ist irgendwie so...
Tim Schweiger.
Ja, Tim Schweizer.
Tim Schweizer. Tom Hanks
und Struppi, ja.
Auf jeden Fall diesen Forrest Gump-Effekt, den ich für mich selber ausgelöst habe, den habe ich ja jetzt auch für die Ziellinie oder für den Start. Es laufen irgendwie jetzt mittlerweile 10 Leute mit mir.
Golle Gump.
Ja, oder ja. Gollum.
Ja.
Oder Golle.
Ja.
Aber dennoch hat sich Golle ganz köstlich amüsiert.
Ja. Habt ihr den noch?
Ja.
Nee.
Den Löwen ohne Hose?
Nee. Aber mit Ball an der Hand. Und ja, du, ich habe mir jetzt noch keine Siegeshymne überlegt und
das ist ein tolles Schlusswort.
Ich werde, also das wird auf jeden Fall geil. Lass
dich überhaupt irritieren, ne?
Nein.
Fast einfach weiter. Der Wolfgang Bosbach des deutschen Laufsports. Hier ist er, Golle Klotze.
Ja, und
na gut, also es wird eine schöne Sache. Du bereitest dich vor, bekommst hoffentlich keine Grippe. Das ist ja immer so der Worst Case für die ganzen Triathleten und Athleten und so Marathon. Ich so, nein, hoffe ich nicht. Oh, du hast Schnupfen, dann bleib mir weg.
Ja. Nee, ach Quatsch, ich fahre ja auch keine U-Bahn. Also ich fahre ja immer nur mit dem Fahrrad.
Ja, hier im Büro fliegt aber auch einiges rum.
Und im September geht's ja noch alles. Also, 25.09. ist der Stichtag, der große Tag des Micha Klotzbier. Der
37. Geburtstag.
Der 37. Geburtstag, große Party ist
hatte ich auch mal
geplant.
Ist nicht öffentlich.
T-Shirts sind schon gedruckt, ne?
Wie ist die öffentlich? Wir werden das auf Facebook fahren. Ne? Genau. Du schmeißt da eine Runde, oder?
Ja, ist doch lustig.
Na klar, schmeißt da eine Runde.
Aber ja, also. Ist nix gesponsert, also Leute.
Ist nix gesponsert, ist dabei.
Klar, kein PR-Scheiß. Ja, und? Kann dir das ja wohl mal wert sein.
Ja.
Und Knauser. Bausparverträge werden überbewertet.
Ich glaube, euch zwei lade ich aktiv aus. Es sei denn, wir machen einen zweiten Podcast nach dem Marathon.
Nee, ja, das war's mit dir, Micha.
Die Geschichte ist vorbei.
Nach dem Marathon ist Ende des Lebens.
Außer du läufst unter vier Minuten. Unter 4 Minuten.
Den Kilometer.
Gut, schön, dass er da wird.
Ja, die letzte Sendung mit Micha Klotzbier. Frank und ich machen weiter.
Wir schauen, wie es läuft. Ja. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Wir verweisen auf Website, E-Bücher und allen anderen PR-Krempel, den wir so von uns geben. Wir lieben euch. Tschüss.
Ciao, vielen Dank.